habe allen Schmerz runtergeschluckt und Hannes voll fester Überzeugung, dass das was Tolles ist, gebeten, sich auch einen ins Ohr zu schieben. Das hat er gemacht und wir mussten zusammen ins Krankenhaus mit unseren Eltern und diese Dinger da wieder rausholen, weil ich so ein asozialer Kackbruder war.
Ich habe so die ganze Liebe abgekriegt. Von beiden, letztendlich von dreien oder vier, meine Oma, Tante. Aber das war ein Unterschied. Aber ich hatte nicht das, nee, ich hatte schon das Gefühl, dass sie uns beide wirklich sehr, sehr lieben. Sehr gleich, aber im Übermaß fast.
Gerechtigkeit ist nicht dasselbe wie Gleichheit. Ja, also eine unterschiedliche Behandlung, das ist nicht, dass ich dich weniger liebe. Es geht eher darum, wurden wir als Geschwister fair behandelt und nicht darum, ob wir unterschiedlich behandelt wurden.
Ich musste zum Klavierspiel meiner Schwester in langen Unterhosen tanzen. Und das prägt mich bis heute. Sonst wäre ich vielleicht gar nicht Komiker geworden.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Atze, mein Lieber. Hallo. Hallo, hallo.
Ah, bist du auf Tour?
Ich bin auf Tour. Wir rollen ein in Aachen.
Ich bin in Münster. Also.
Und bis.
Wärst du auch hier, könnten wir uns auf einen Kaffee treffen. Habe eben, als ich einmal so quer durch Münster spaziert bin, um auf meine 10.000 Schritte zu kommen, das ganz alte Kinderkarussell wieder gesehen mit dem Feuerwehrauto und den Fahrrädern drauf und Flugzeugen auf dem Weihnachtsmarkt.
Und wo du schon als Kind warst, oder wie?
Wo ich schon als Kind war und musste.
Oh, das ist ja nostalgisch.
Ja, und ich bin kurz davor, dahin zu laufen, gleich nochmal und so fragen, was er für das Karussell haben will.
Was wär's denn bereit zu zahlen? Wie viel könntest du auslegen?
50.000. ich schätze aber unter 500.000 macht er es nicht.
Nee, würde ich auch nicht. Würde ich auch nicht. So ein
Materialwert,
geiles altes Karussell.
10.000. Aber wenn ich schon auf die Idee komme, wie viele andere Bekloppte schon wohl auf die Idee gekommen sind, ich kaufe mir so ein Ding und baue eine Halle, stell's da rein. Das lebt natürlich davon, dass es keiner macht, dass es weiter der Öffentlichkeit zur Verfügung bleibt und dass auch in 20 Jahren da noch irgendwelche Eltern stehen und sagen, ja, da hat unser Jaust auch mal drin gesessen.
Das ist auch so ein bisschen diese Michael Jackson-Mentalität. Ich gehe nicht ins Phantasialand, ich miete das Phantasialand. Und ja, Bill Kaulitz hat sich mal den Europapark gemietet, wo ich so dachte, zum 18. Geburtstag, glaube ich, du mietest dir einen Freizeitpark, wie krank.
Ein bisschen abstoßend, oder?
Ja, ich glaube, das Schrecklichste ist eigentlich für dich selber. Weil normalerweise, ja, dann genau. Gehst du da ganz alleine durch und merkst, deine Welt ist so absurd, dass man einen kompletten Freizeitpark für dich blockieren muss. Ich kann mir das nur scheiße vorstellen. Ganz neidlos.
Ja, ich auch. Und die Hälfte des Vergnügens ist wahrscheinlich, dass dieses Geschäft wirklich in der Öffentlichkeit auf der Kirmes, auf dem Weihnachtsmarkt irgendwo steht und man da so rumfährt und alle drumherum stehen.
Ja.
Ja, ja. Ich überlege, ich werde mich gleich einfach ins Feuerwehrauto setzen und kräftig hupen.
Ich habe hier eine große Notiz vor mir liegen. Das hätte jetzt nichts mit Feuerwehrauto zu tun, aber ich dachte, das müssen wir besprechen und kann eigentlich nach zwei Stichwörtern das Wort wieder an dich übergeben, weil ich einfach sehr, sehr, sehr gespannt bin, was Atze Schröder daraus macht. Also ich war im Sauerland für Terra Explore und wir haben auf einem Bauernhof gedreht mit einem super großartigen Bauern. Das möchte ich mal als allererstes unterstreichen. Dazu gleich mehr. Die zwei Stichwörter, die ich dir jetzt hinhalten muss, lauten Kuh und besamen.
Ach, das ist ein typisches Ding, was mein Publikum dann auch so auffasst, wenn diese Worte fallen. Ah, da geht der Atze jetzt bestimmt da steil drauf. Hat für mich in einem Satz, also in meiner Welt, gar nichts zu suchen. Kühe sind mir sehr, sehr nah, auch friedliebend, groß, sehen super schick aus und einfach viel zu nett, um sie zu essen. Und der Besamungsvorgang, ich bin ja auch recht ländlich aufgewachsen, ist ja doch eine sehr, sehr unromantische Angelegenheit, eher eine Industrie. Von daher im Zusammenhang mit der Kuh bin ich da ganz nüchtern. Also
ich hatte mit
du löst bei mir nichts aus.
Genau, das hatte ich erwartet. Absolut. Ich finde auch, jeder, der jetzt hier saß und irgendwelche blöden Besamungswitze sich erhofft hatte, ist ganz falsch hier in unserem kleinen Podcast. Ich hatte genau mit so einer differenzierten Antwort gerechnet. Und das Spannende war für mich, weil das mich jetzt dazu sagen, ich habe es also nicht durchgeführt, sondern war daran beteiligt. Es hat sehr, sehr viel mit mir gemacht.
Okay.
Also erstmal muss ich einordnen. Wir waren
da bin ich gespannt.
Ja, zu Recht. Wir waren auf diesem Bauernhof. Es ist ein Milchbauernhof im Sauerland. Wir haben gedreht mit Dominik, der ist da der Bauer, der diesen Hof sich gekauft hat, muss man auch dazu sagen, mit einem Riesenkredit. Also ein unglaublich mutiger Schritt. Darum wird es auch in dieser
Terra-Explore-Folge
gehen. 150. So, und ich sage das alles dazu, weil das jetzt ganz unabhängig von dem, was mich selber umtrieb. Ich muss auch dazu sagen, ich esse seit, weiß nicht wie vielen Jahren, kein Fleisch mehr. Mindestens schon noch viel länger, nur ganz ausgewählt und wenig. Und das ist für mich ein spannender Punkt, weil ich oft merke, man geht mit so einem erhobenen Zeigefinger durch unsere Gesellschaft und der hat das falsch gemacht und du bist da unmoralisch und ich bin selber so viel besser. Gerade bei diesem Thema Fleisch essen und Vegetarier sein, merke ich so für mich, da geht die Rechnung, also da wird mir so ganz bewusst, an wie vielen Stellen das falsch ist und an wie vielen Stellen uns das auch nicht vorwärts bringt. Haben wir hier, glaube ich, schon mal besprochen, weil ich so für mich auch merke, ich weiß ja noch genau den Geschmack von der Pizza Salami oder von der Tonno Pizza, ne? Und wie geil ich das früher fand. Mittlerweile finde ich es total abstoßen. Aber jetzt jemand anderem zu sagen, wie kannst du nur? Und jetzt kommt nämlich die Kuhbesamung ins Spiel. Das wäre ja total unfair, weil ich esse weiterhin Käse und auch mal Milch und Joghurt. Da kann ich zwar gut auf vegan, aber ein Leben ohne Käse. Und dann denke ich mir, wer wäre ich jetzt zu sagen, das wäre irgendwie, wenn man es überhaupt sagen will, besser als jemand, der sagt, ich esse aber Fleisch. Man könnte jetzt argumentieren, dafür wird die Kuh nicht getötet. Der Punkt war aber, also die Besamung dieser Kuh lief wie folgt ab. Da musst du erstmal hinten mit der Hand rein und zwar eigentlich bis zur Schulter mit so einem langen Handschuh und alles raus, nicht alles, aber vieles rausholen. Und ich stand da vor dem Bauern und sag, wie soll ich das denn machen? Er sagt, ja, einfach rein. Und ich sag, ja, ich denke jetzt gerade an die arme Kuh. Da sagt er mir, nee, kannst du einfach machen, das tut er auch, das ist egal. Und dann hing ich mit diesem Arm da drin und da musst du dich irgendwie vortasten. Wohlgemerkt ist man ja im was ist das dann, im Darm, im Enddarm oder sowas, ist auch egal. Und dann wird parallel, nachdem du das da freigemacht hast und die Stelle gefunden hast, so eine Pipette eingeführt, dass das Sperma von irgendeinem Bullen drin. So, und lange Rede, kurzer Sinn. Abgesehen davon, dass diese Kuh, während ich mit dem Arm da drin war, immer so an den Seiten links und rechts kamen Fürze raus, du die ganze Zeit dachtest, ich bin jetzt wie so ein Korken in einer viel zu engen Flasche, wo richtig Druck ist, richtig gegärt und rumort drin, wann fliegt mein Arm hier raus und es wird eine wahnsinnige Scheißfontäne mir ins Gesicht platzen. Das waren alles Sachen, die mir durch den Kopf gingen. Ging mir aber sehr schnell wirklich auch durch den Kopf, dass es eigentlich total heftig ist, und das habe ich mal in einem Charlotte Roche-Post irgendwo gesehen, dass auch in der Tierwelt so dieses, die weiblichen Tiere werden immer schwanger gehalten. Denen nehmen wir die Eier weg. Da müssen wir immer gucken, dass wir die melken, auspressen. Hast du nicht gesehen? So, und das war so, das ging so in meinem Kopf los. Und da merkte ich so eigentlich dieses, die Kuh jetzt hier so künstlich besamen und dass die immer Kinder kriegt und immer Kinder kriegen muss, in Anführungsstrichen auch, wenn man so will, gegen ihren Willen. Das hat mich nochmal richtig zum Nachdenken gebracht. Ich habe das in unserer WG erzählt. Wir essen da, glaube ich, alle kein Fleisch, aber ich glaube, wir essen alle Käse und auch Milchprodukte. Und ich dachte so, oha, wie lange kriege ich das noch in meinem Kopf hingebogen? Also weißt du, was ich meine?
Total. Ich will dir jetzt auch sagen, warum ich eben gefragt habe, wie viele Tiere der hat. Erstmal muss man sagen, wenn man dieses System Milch mal insgesamt erfasst hat, dann kommt man manchmal zu dem Schluss, dass es fast noch schlimmer ist, als das Tier aufzuessen. Und zwar, es gibt den Film, und den muss ich dir wirklich jetzt aufzwängen, das musst du sehen, das System Milch.
Ja.
Das ist ein Film, der einfach nur eben die Industrialisierung der Milcherzeugung zeigt, eben an kleinen Ökobauern, an mittleren Bauern, so wie du ihn jetzt gesehen hast, und an so Großbetrieben, die teilweise Tausende von Kühen haben. Diesen Film musst du sehen und dann weißt du auch, was es einfach für ein Industriefaktor ist.
Genau.
Das Mitfühlen mit diesem armen Tier, was da dauerschwanger gehalten wird, überhaupt keine Rolle spielt, wo wirklich Kühe, gerade in großen Betrieben, unter größten Schmerzen und ein Leben lang Schmerzen haben, nur für die Milcherzeugung, wo die Milcherzeugung von, 5 Liter pro Kuh auf 15 Liter hochgesetzt ist. Den Film müsst ihr alle sehen, das System Milch. Und der ist genauso, wie du es jetzt erzählt hast, genauso macht es der Film auch. Er missioniert null. Er zeigt nur die Zustände, dass du besser durchblickst, was, wann, wo. Und deswegen jetzt die weitere Frage bei diesem Bauern da im Sauerland. Wie weit geht die Verwertungskette? Stellt er selber Käse her, verkauft er Milch oder beliefert er nur Großmolkereien?
Oh Gottes Willen, also da weiß ich gar nicht genau Bescheid. Er hat einen großen Milchtank und ich glaube, die Milch wird immer wieder abgeholt. Aber das ist gut, dass du es nochmal ansprichst, weil das dachte ich nämlich auch. Thema erhobener Zeigefinger. Es wäre jetzt ein leichtes zu sagen, du Bauer, das darfst du aber nicht oder musst du an. Und ich dachte so, nee. Und genau als jemand, deswegen fand ich auch diesen Prozess, was heißt spannend, ich fand ihn ja wie gesagt irgendwie sehr, sehr zum Nachdenken anregend, aber das mal zu sehen und zu verstehen auch, was das bedeutet, ganz wichtig, weil ich ja für mich die Entscheidung treffe, jeden Tag, wenn ich mir einen Käse aufs Brot lege oder meinen Parmesan über die Nudeln hobel, dass ich da Käse esse und dass dann irgendwo die Kühe stehen. Und jetzt, das ist mir auch ganz wichtig, das zu unterstreichen, Top-Typ, ne? Also wirklich so sehr reflektiert, total auch am Wohl dieser Kühe interessiert. Das habe ich dem jedes Mal, wenn er das beschrieben hat und auch gezeigt hat, was er alles macht und auch wie die Kühe da standen mit Weiden und viel Land und klar jetzt im Winter irgendwie im Stall. Aber
das ist auch nochmal ein Unterschied.
Das ist ein Unterschied
zu den Riesenbetrieben.
Ich habe ja selber auf dem Bauernhof gewohnt, weißt du, als ich 16 war, und das waren Fleisch, also zum Essen die Kühe, ich habe jetzt gelernt, das heißt Mutterkühe, auch interessant, wie das immer so mit Begrifflichkeiten alles so ein bisschen schön geredet wird, und da die Kühe, die wurden, also wir haben die morgens wirklich auf die Weide getrieben, abends zurück. So, aber irgendwann kommt dann der LKW und holt einer ab, ne? Und naja, also jedenfalls, es hat viel mit mir gemacht, diese gesamte Aktion, und ich habe nachhinein gedacht, wie unfassbar verdammt dankbar ich bin, immer wieder durch diese Dokumentation und durch diese Drehs und Reportagen wieder machen, das kennenzulernen und dann auch selber so auf neue Impulse zu kommen. Weil das mal mitzumachen, was bedeutet das für die Kuh, die da steht? Und die lässt sich das locker machen. Also ich war da bis zur Schulter drin, die stand da, als würde das nichts machen, die mute so ein bisschen rum. Aber am Ende habe ich ja auch schon öfter gesagt, dieses, wir Menschen meinen, wir wissen alles über die Tiere und wir wissen alles besser. Und gerade, ich glaube, wir Menschen in der Stadt, die nichts mit so einem Tier zu tun haben, wie die Leute auf dem Bauernhof, nochmal mehr. Das ist schon eine interessante Perspektive als Lebewesen. Und,
also, total. Vor allen Dingen werden Fragen aufgeworfen, die du dir so gar nicht stellst. Erstmal, was ist überhaupt drin in der Milch? Wie kann man überhaupt so eine Hochleistung erzielen? Die Bauern selber leiden ja meistens auch, weil sie mit 35 Cent pro Liter oder was sie im Moment kriegen, von mir aus auch 42, ja eigentlich viel zu wenig kriegen. Es muss subventioniert werden. Dann, was wird aus den männlichen Kälbern? Da brauche ich eigentlich gar nicht weiterreden, weil Milch werden die nie geben. Wo landen die natürlich? Das Original Wiener Schnitzel ist Kalbfleisch. So, weiter muss man gar nicht reden. Aber vielleicht packen wir es sogar nochmal in die Shownotes hier. Auf deine Sendung bin ich sehr gespannt. Aber das System Milch, bitte versprich mir, dass du den Film schaust.
Ich bin nicht mal sicher, ob ich den nicht schon mal gesehen habe. Ist das nicht mit so Kühen, die in China auf so Karussells stehen quasi und einfach gedreht? Ja, also mindestens den Trailer habe ich gesehen. Und ich kann dir, also ich habe mehrere solcher Ernährungsdokus gesehen. Es ist ja wirklich... Wir haben ja schon öfter über kognitive Dissonanz gesprochen, aber vielleicht bringe ich es noch einmal. Ja. Ich finde, ganz oft sitzen wir da und haben bestimmte Werte und Ansprüche. Ah, das passt perfekt dazu. Hundebesitzer. So. Die lieben wenig mehr als dieses Tier. Ja. Und ich lege mich sehr gerne mit Hundebesitzern und Hundebesitzerinnen an. Ich war letztens in Frankfurt in so einem Park spazieren. Das war, wenn es nicht sogar Naturschutzgebiet war, mindestens ein Gebiet, was von vielen Tieren belebt wird. Und dann lassen die ihren Hund unangeleint da lang rennen und der fängt an, Vögel anzugreifen. Und beißt dem die Flügel kaputt. So, und jetzt ist mir ganz wichtig, der Hund ist es ja nicht. Es ist ja eigentlich immer der Besitzer. Und dann habe ich denen gesagt, ey, sie müssen doch ihren Hund an die Leine nehmen. Dann fingen die an, mich anzubrüllen, um mich fertig zu machen, was ich mir denn erlauben würde. Ich dachte, ey, ihr Tier greift hier gerade andere Tiere an. Und so, jetzt geh mal zum Hundebesitzer und sag dem mal, wir behandeln deinen Hund schlecht. Da wäre hier, was wäre hier in Deutschland los? Aber so die Idee zu sagen, ach, so ein Schwein oder so ein Huhn, damit machen wir irgendwie was ganz anderes. Das ist so, und das ist für mich kognitive Dissonanz. Ich habe den Wert, dem Tier soll es gut gehen. Und gleichzeitig nehme ich in Kauf, was mit Tieren passiert. Und nochmal, ich glaube, diese Entscheidung treffen wir alle für uns selber. Und ich meine das, wie gesagt, nicht mit erhobenem Zeigefinger, weil ich ja mittendrin sitze in dem Ganzen. Ich esse ja Käse. So, und das ist halt der Punkt.
Deswegen,
das treibt mich aber jetzt total um. Also es war sehr, sehr die erste und wahrscheinlich einzige Kuhbesamung in meinem Leben, an der ich beteiligt war, war eine sehr bewegende und sehr für mich nachdenklich machende Erfahrung, muss ich irgendwie sagen.
Okay, du stehst noch unter Einfluss.
Absolut.
Und das
werde weiter reflektieren müssen.
Ja, interessant, interessant, Hammer. Ja, wie gesagt, und wenn man das ganze System mal erfasst, dann sieht man auch, wie absurd das ist. Auf der Bühne bespreche ich es ja auch ohne erhobenen Zeigefinger, auch ohne zu missionieren, soll jeder für sich entscheiden. Aber doch von uns beiden, glaube ich, die Aufforderung, sich da wirklich auch mal näher mit zu beschäftigen.
Mindestens, ja. Ja, naja, mein Lieber, vielleicht noch ein bisschen schönere Sachen, es geht auf Weihnachten
zu. Ja, ich habe noch zwei Sachen, die noch offen waren.
Ja.
Und zwar beim letzten Mal habe ich hier erzählt, dass die Eltern meiner Freundin im KZ umgekommen sind.
Achso, ich dachte, du wärst bei der Wiener Geschichte, ich warte ja auf die Wiener Spezialitäten, aber bitte erst
Wiener
das.
Kommen, da die Wiener Geschichte kommt als zweites.
Uns ist ein
da müssen wir korrigieren,
es
waren die Eltern meiner Freundin, aber nicht die Eltern meiner Lebensgefährtin. Also einer älteren Freundin, beste Freundin meiner Tante und deren, die ist auch schon alt, die ist auch schon in den 80ern und deren Eltern sind im KZ umgekommen.
Ich hatte nämlich noch nachgefragt. In meiner Erinnerung hatte ich nämlich noch nachgefragt. Danke an euch da draußen, dass ihr uns geschrieben habt, dass wir hier so smarte Leute am Hörer sitzen haben, die das checken. Gut, gut. Schlaue Welt.
Es ging um eine Freundin, nicht um meine Lebensgefährtin.
So, und jetzt die Wiener Essensspezialitäten. Darf ich da noch kurz vorwegschieben? Jorge Bukaki. Wie laufen die Previews? Haben es die Wiener Spezialitäten schon in dein Tourprogramm geschafft? Du startest jetzt gerade die ersten Shows von Der Erlöser.
Ja, ich hatte gestern die 5. Show, es läuft ganz gut, besser auch als sonst, es liegt, jetzt lach nicht, wirst du trotzdem hauptsächlich daran, dass ich keinen Alkohol trinke. Ich stelle fest, man kann sich doch besser konzentrieren auf der Bühne.
Ja.
Und die Herausforderung ist immer so, pro Abend dann eine neue Nummer reinzunehmen. Und wenn man dann so einen dicken Kopf hat vom Abend vorher, macht man das nicht und denkt sich, ach, morgen ist ja auch noch ein Tag. Und da ich ja jetzt jeden Abend fit bin, denke ich, ach, die andere Nummer probiere ich auch gleich aus und es läuft für mich sehr gut, wirklich. Und das Publikum lacht. Ich lasse teilweise abstimmen, weil auch zum Teil sehr harte Gags drin sind.
Ja.
Und dann frage ich auch anschließend ins Programm oder nicht und eigentlich immer ja.
Ja.
Oh Gott, gestern Abend war ich in Goch am Niederrhein, an meiner Lieblingsstelle im Programm, waren doch alle ein bisschen verstört. Ja. Würde ich sagen. Schauten dann ihren Partner an, ist das wohl in Ordnung so? Und auch da habe ich gefragt, soll ich ihn rausschmeißen? Nein!
Ja.
Er muss also drin bleiben. Und wenn die große Hallentour beginnt ab Februar, werden alle, glaube ich, wiederkommen, um zu gucken, ob es noch drin ist oder nicht.
Also ich habe ja dann kein Vorher, nachher. Man darf ja bei dir als engeres Umfeld nicht zu früh kommen, weil du dann noch nicht.
Nein.
Das weiß
nicht.
Ich, genau. Und deswegen werde ich dann darauf angewiesen sein, dass mir Zeugen von jetzt berichten werden, was es dann noch doch nicht am Ende final reingeschafft hat. Aber wie ich dich kenne, kommt ja das meiste rein, mein Freund.
Ja, ein bisschen, verstehe mich nicht falsch, aber ein bisschen wehtun muss es ja auch. Ne? Und man muss ja auf dem Nachhauseweg auch auf was zu erzählen haben. So, jetzt frage ich dich einfach. Wir kommen zum kulinarischen Teil dieses Podcasts. Du hast ja in Wien gespielt und jetzt frage ich dich, ich kann jetzt das wieder Idiom nicht ganz so gut, aber Eitrige mit einem geschissenen am Buggel, an Krokodil und 16er Blech. Was ist das?
Was?
Fangen wir vorne an. Was ist eine Eitrige?
Eine Eitrige?
Eitrige.
Eine so Eitrige?
Ah. Was auch in Milch ist übrigens. Aber was ist eine Eitrige?
Vielleicht.
Also, du weißt es nicht, es ist doch, ein Käsekreiner.
Warte, lass mich doch mal. Was ist es?
Ein Käsekreiner.
Ich weiß auch nicht genau,
so,
was.
Ach so, das ist eine Bratwurst, so wo Käse mit drin ist. Und wenn die heiß wird, kommt dann das so raus. Geil. Das ist eine Eitrige. Und ein mit einem geschissenen ist ein Klack süßer Senf. Dann Abugel, das ist das Endstück eines Brotes oder ein Brötchen. Krokodil ist eine Essiggurke. Und ein 16er Blech, da habe ich aufgemerkt, ein 16er Blech ist ein Otterkringer Dosenbier. Und die, also Dosenbier, klar, ist das Blech. Und die Otterkringer Brauerei, die ist im 16. Bezirk, also ein 16er Blech.
Wahnsinn. Und das ist jetzt nicht erfunden, das sind die Begriffe, die da, wenn ich das sage, man wüsste, was ich will.
Das funktioniert an jeder Wurstbude.
Krank.
Ne?
Krank. Die sind doch krank, die Österreicher. Geil.
Ja, schön. Wir haben noch eine Perlzwiebel heißt Glasaug und ein Arschpfeifel, also eine Arschpfeife ist eine scharfe Peperoni. Na bitte,
Atze,
haben wir doch schon.
Ich würde sagen, nachdem wir heute schon über Kubelsamung gesprochen haben, muss jetzt eine Frage kommen, die für mich hier steht und die den Auftakt zu unserem heutigen Thema liefern muss, wo ich sehr, sehr, sehr gespannt bin. Warum stehen wir nicht auf unsere Geschwister? Warum wollen wir keinen Sex mit unserer Schwester?
Das geht von bis. Ich habe mir auch schon den ganzen Tag das Hirn zermartert. Es gibt Geschwisterpaare, die sind so ein Herz und eine Seele. Da bringst kein Blatt Papier zwischen, wenn du mich verstehen tust. Und es gibt Geschwisterpaare, da kannst du machen, was du willst. Es läuft nichts.
Ja, Moment, aber ganz kurz, Entschuldigung. Das verstehe ich. Da reden wir ja gleich ganz ausführlich drüber. Unser Thema heute Geschwister. Und bevor jetzt jemand denkt, ey, ich habe ja keine Geschwister. Es wird auch um Einzelkinder gehen und entsprechend das Fehlen von Geschwistern. Und es gibt ganz, ganz viele Vorstellungen dazu, was Geschwister mit uns machen, wie sie sich auf unsere Psyche, auf unser Leben, auf unsere Beziehung, vielleicht auch auf die Beziehung zu unseren Eltern auswirken. Ich sag vorweg, ganz viel davon ist völlig falsch. Und ich glaube, wenn man sich heute auf die Folge einlässt und mal anfängt zu verstehen, was Geschwister mit uns tatsächlich machen, dass das viele, viele Augen öffnen kann. Jetzt hast du aber gerade gesagt, bei manchen Geschwistern kriegst du ein Blatt dazwischen, bei anderen nicht. Fein, aber ich meinte jetzt wirklich tatsächlich, also dass man sich liebesmäßig angezogen fühlt, wie in einer Liebesbeziehung. Wir wissen, glaube ich, alle, gibt's, dass sowas auch vorkommt. Ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht über furchtbare Fälle von irgendwelchen
Inzest.
Ja, sowas würde ich jetzt mal ausklammern wollen, weil für mich war das interessant, was Paul Bloom dazu sagt. Ein berühmter Psychologieprofessor aus den USA, der sich viel damit beschäftigt, was treibt uns Menschen an? Was sind so unsere größten Triebe? Hast du ja schon öfter platziert. Und er sagt, wenn ich so den Introduction-Kurs Psychologie an der Yale-Universität gebe, dann lässt er gerne mal einen berühmten Sozialpsychologen dazukommen, der so ein bisschen eine Gastvorlesung macht über Liebe. Und er sagt dann drei Dinge, die Big Three bestimmen, ob wir uns in jemanden verlieben oder wer unser romantischer Partner wird. Und zwar erstens Proximity, also Nähe, Familiarity, so eine Art, kennt man sich, familiär sein, ne? Aber nicht im Sinne von Familie, sondern dass man sich einfach vertraut ist, so vertraut ist vielleicht die beste Übersetzung, und Similarity, dass man sich ähnlich ist. Und Paul Bloom sagt dann absolut richtig, wir neigen dazu, dass wir uns in Menschen verlieben, die uns physisch ähnlich aussehen, mit denen wir persönlich vertraut sind und die uns ähnlich sind in möglichst vielen verschiedenen Bereichen. Er sagt, diese Idee von Gegenteile ziehen sich an, ist Quatsch, haben wir hier auch schon mal zugesprochen, wenn dann auf so eine Oberflächlichkeit, aber langfristig nicht. Und jetzt kommt die alles entscheidende Frage, naja, wer sind denn die Personen?
Ja. Eine Rückfrage doch. Die drei Sachen sind, also rückwärts, Ähnlichkeit.
Ja.
Das erste war Proximität, also Nähe, Vertrautheit. Und das zweite?
Nee, also Nähe, dass jemand überhaupt da ist und verfügbar ist, Vertrautheit und Ähnlichkeit.
Ah, okay, Vertrautheit, ja.
So, pass auf.
Das müssen wir, glaube ich, für den weiteren Verlauf hier wissen, diese Sachen.
Jetzt kommen nämlich die Geschwister ins Spiel. Wer in deinem ganzen Leben ist dir wahrscheinlich besonders ähnlich? Vom Aussehen her, mit wem bist du wahrscheinlich am allervertrautesten und wer ist dir vielleicht sogar am ähnlichsten? Und die Antwort, schreibt Paul Bloom, für viele Menschen ist unsere Geschwister. Also eigentlich würden diese Big Three vorhersagen, dass wir uns in unsere Brüder und Schwestern verlieben sollten, weil das eigentlich die hottesten Personen für uns im ganzen Universum sind. Das müssten eigentlich die sein, mit denen wir Sex haben wollen und den Rest unseres Lebens verbringen wollen. Aber für die meisten wird das wahrscheinlich nicht zutreffen. Er sagt dann, eine Idee ist, dass es dafür einen evolutionären Grund gibt, nämlich, dass es natürlich eine schlechte Idee ist, so genetisch Kinder mit nahen Angehörigen zu haben, weil die eben zu viele unserer Gene teilen und dass es deswegen ein Phänomen gibt, was sich Inbreeding Depression nennt, also im Prinzip so eine Art Depression oder Abneigung gegen das, was man jetzt heißt es dann Inzest? Heißt, also auf jeden Fall, was jetzt sowas bedeuten würde, dass man mit zu engen Verwandten zusammenkommt. Und das fand ich erstmal sehr, sehr spannend, dass er sagt, viele, sehr, sehr viele Kreaturen, sehr, sehr viele Lebewesen auf diesem Planeten, also vielleicht gilt es auch für Kühe, ich weiß es nicht, aber vor allem eben auch wir Menschen, zeigen eine starke Abneigung, uns irgendwie mit den Menschen innerhalb unserer Familie, mit unseren Geschwistern, tatsächlich so auf so eine Liebesebene zu begeben. Also wir haben ein starkes Bedürfnis danach, Menschen außerhalb der Familie zu unseren romantischen Partnern zu machen. Klingt jetzt vielleicht erstmal wie Common Sense, ist ja logisch, aber ich fand diesen Gedankengang davor hochinteressant. Sie sind da, du kennst sie gut, sie sind dir ähnlich. Ja. All das, was uns eigentlich sonst bei einer Liebespartnerauswahl wichtig wäre, trifft maximal auf unsere Geschwister zu und trotzdem lieben wir sie nicht, wie wir unsere Ehefrau lieben oder unseren Freund.
Oh Gott, da sind jetzt so viele Aspekte dabei. Auf die Bonobos trifft das schon mal nicht zu, weil für die ist völlig egal, wer das ist. Das
ah, okay, da weißt du mehr als ich, da bin ich nicht informiert.
Das kann auch die Mutter sein.
Ja.
Da geht es aber mehr um Aggressionsabbau, denn um Fortpflanzung. Aber du hast übrigens, glaube ich, mit einem Atem jetzt den längsten Redebeitrag der Welt geleistet. Das ist aller Ehren wert und das honoriere ich auch. Aber eine Frage hätte ich zwischendurch noch gehabt, wenn ich zu Wort gekommen wäre.
Entschuldige bitte, entschuldige. Ich hatte
nicht jetzt habe ich es schon fast wieder vergessen. Die Affen, die Bonobos, die Schwester. Nee, weiß ich nicht mehr. Entschuldigung. Ich habe mir keine Notiz gemacht.
Dann wird sie vielleicht noch
die kommen. Vertrautheit. Ach so, jetzt weiß ich es wieder. Vielleicht spielt ja eben genau das, dass wir unsere Geschwister so kennen. Vielleicht spricht das ja auch dagegen. Und meine Frage eben, wir wissen von dem genetischen Mix ist es nicht gut, wenn sich zu nahestehende, verwandtschaftlich zu nahestehende Menschen paaren. Gibt es irgendeine Stelle im Gehirn? Und wenn es der Hirnstamm ist, wo abgespeichert ist, dass das nicht gut ist. Also die Evolution hat ja immer gute Sachen für uns im Angebot, die hat über Jahrmillionen gelernt, was gut und was schlecht ist, um also uns weiter zu verbreiten. Gibt's irgendeine Stelle im Gehirn, die sagt, nee, das ist nicht gut?
Wenn ich jetzt ein Biolehrer wäre, müsste ich sagen, lieber Atze, das hatten wir jetzt schon öfter, dass man sagt, ja, diese eine Stelle im Gehirn macht genau dieses, jenes, solches. Das ist total überholt. Selbst so ganz klare Areale wie das Broca oder Wernicke-Areal, die viel mit Sprache zu tun haben, ja, würde man ja heute sagen, Vorsicht, es gehört noch viel, viel mehr dazu. Und wie man sich das früher mal dachte, man könnte Hirnregionen ganz spezifisch auf irgendwelche Bereiche zuordnen. Das ist zumindest aktuell nicht der Stand der Forschung. Deswegen kann ich dir jetzt nicht sagen, hey, wenn ich dir da einen Nagel in den Kopf kloppe von außen und ein bisschen Hirn kaputt mache an der Stelle, dann hast du morgen Bock, mit deiner Schwester in die Kiste zu hüpfen. Weiß
aber
ich nicht.
Unser Bewusstsein hat irgendwo parat, dass wir eher so nahe Verwandte ablehnen.
Ja, also ich fand ja erstmal überhaupt interessant, sich, deswegen hatte ich dir das in der Hoffnung hier, dass du das auch nachvollziehst, so als roten Teppich ausgerollt, wie in der Psychologie auch über solche Fragen nachgedacht wird, ne? Und dass man im Prinzip mit den Personen, mit denen man sehr eng ist, mit denen man vertraut ist, die einem ähnlich sind, dass das ja maximal die Geschwister sind, wenn man denn mit denen zusammen aufgewachsen ist. So.
Ja.
Und ich
deswegen
dachte,
mag man sie ja vielleicht auch nicht.
Vielleicht
man so
mag man sie deswegen nicht. Vielleicht ist das ein Grund, vielleicht steckt noch viel mehr dahinter, was uns von Geschwistern am Ende dann doch so weit fernhält, dass wir sagen, ey, aber jetzt eine romantische Liebesbeziehung, um Gottes Willen. Vielleicht gehen wir mal wieder ein bisschen aus diesem mindestens speziellen Gedanken raus und machst ein bisschen allgemeiner.
Ja, da eine schöne Brücke zurückgebaut. Wie ist es denn bei dir, wenn jemand sagt, ich hasse meine Schwester oder ich hasse meinen Bruder? Macht das was mit dir?
Ja, da findest du, zucke ich zusammen.
Ja, ne?
Total. Und zwar nicht, ich habe wirklich, ja, wie du weißt, die krassesten Menschen kennengelernt und die krassesten Gespräche führen dürfen dabei, dass alles passieren kann und dass es jeder das volle Recht hat, das zu sagen und dass ich das auch nachvollziehen kann, dass Leute das fühlen. Absolut. Ich muss nur sagen, für mich wäre das so unvorstellbar und so traurig, weil ich meinen Bruder so sehr liebe und den wertschätze und der für mich wichtig ist. Dass ich da.
Aber denkst du, das ist deine Sozialisation?
Wie meinst du?
Dass du eben so erzogen wurdest mit diesen Werten. Man hat Vater und Mutter zu ehren und Bruder zu lieben.
Nee. Nee. Also, nee, ich würde auch sagen, das waren nicht die Werte bei uns. Also, wenn überhaupt, dann ohne Imperativ und vielmehr, dass sich das ergibt.
Ja.
Also,
wärst du mit deinem Bruder, wenn er drei Häuser weiter gewohnt hätte und wäre nicht mit dir verwandt, wärst du mit ihm auch so eng?
Ja, glaube ich schon. Weil man muss ja dazu sagen, dass wir wohnen ja jetzt seit Jahren zusammen in der WG in Münster. So,
ja,
und wir wohnen ja zu fünf zusammen mit noch einem Bruderpärchen und noch mit einem Kumpel von uns. Und mein Bruder und ich, wir sind ja seit 1000 Jahren auch schon befreundet. Und wir hatten auch in der Schule dann natürlich Phasen, ich bin zwei Jahre älter, zwei Stufen höher. Natürlich bist du dann der Ältere und willst jetzt nicht mit den Kleinen abhängen, aber sehr, sehr bald, als das so Richtung Abitur ging und das nicht mehr so der Faktor war, dass man so zwei Jahre auseinander ist, da vermischten sich auch die Freundeskreise und da waren wir so, dass, also ich wette, wenn wir uns auf der Straße, ist eine schöne Frage, mit 12 beim Spielen irgendwie gefunden hätten, dass wir dann auch zusammen gespielt hätten und Freunde wären. Da bin ich ganz sicher.
Leon,
Atze?
Weißt du, was richtig super ist an diesem kleinen Minicomputer, den wir überall mit hinnehmen?
Ich denke mal, mein kleiner Boomer-Freund meint das Handy.
Ja klar, ist doch klar. Wie der Name schon sagt, auf dem Smartphone haben wir auch immer super viel Wissen dabei. Und im besten Fall kriegen wir das auch noch in unseren Kopf.
Yes, ich finde da tatsächlich, also man kann viel über Smartphone schimpfen, aber es gibt ja durchaus Apps, die was bringen, die einen vorwärts bringen, die einem Wissen vermitteln. Bubble zum Beispiel, haben wir euch hier schon mal vorgestellt. Das ist die Sprachlern-App, nicht nur preisgekrönt, sondern eine, wo das Sprachenlernen auch echt Spaß macht.
Ja, bei Bubble lernt man Dialoge, die man direkt gebrauchen kann. Auf 14 Sprachen in 10 bis 15-minütigen Lektionen ist das Sprachenlernen easy in den Alltag zu integrieren. Auf dem Weg zur Arbeit, in der Bahn, in der Mittagspause, am Flughafen oder sogar im Hop-on-Hop-off-Bus.
Und was du das letzte Mal im Hop-on-Hop-off, egal, wo du das machst, ist im Prinzip wirklich egal. Das ist nämlich genau die Idee von Bubble. Du kannst ganz verschiedene Lernmethoden anwenden. Du kannst übrigens auch Podcasts, falls ihr das wie hier mögt, anhören. Es gibt Spiele zum Sprachenlernen, die man dafür nutzen kann. Und wirst wirklich im Prinzip immer wieder durch diese App daran erinnert, dass man auch dranbleibt, dass das funktioniert am Ende.
Ja, vielleicht gibt es ja sogar bald eine Lektion mit psychologischen Begriffen. Ey, dann machen wir bald die nächste Folge auf Italienisch.
Wir drehen das um. Leute, probiert das mal aus. Babbel macht wirklich Spaß, wenn ihr eine Sprache lernen wollt, wenn euch das reizt. Dann geht ihr einfach auf babbel.com/audio. Der Link ist immer auch in den Shownotes. babbel.com/audio und gebt unseren Code ein, FEEL, F-E-E-L. Und dann kriegt ihr ein ganzes Jahr Babbel, aber für den halben Preis. Das Angebot ist gültig bis zum 31. Mai. Also los, zuschlagen, Babbel holen. FEEL ist der Code.
Alle Infos findet ihr natürlich nochmal im Linktree in der folgenden Beschreibung. Ihr mögt euch sehr. Also es war doch mal diese Frage, Süddeutsche Magazin, dass sie ihre Kinder lieben, ist klar, aber mögen sie sie auch. Aber du magst deinen Bruder auch.
Ich mag den total. Also ich mag den total. Mhm. Das war allerdings nicht immer so. Ich habe mir auch so Gedanken gemacht, was heißt Geschwister haben für mich und was hat das vielleicht auch mit mir gemacht. Also ich muss erstmal dazu sagen, ich bin der entsprechend Ältere, also Erstgeborene. Und dazu gucken wir uns gleich Forschung an. Die ist super interessant, weil da haben wir viele Vorstellungen davon, was das mit einem macht. Erstmal aber so dieser Klassiker, dem Prinz wird jetzt die Mama weggenommen, weil jetzt plötzlich ein Zweiter da ist. Ja. War bei mir alles da. Also übermittelt habe ich so Sachen gesagt, wie der Hannes soll im Keller im Putzeimer schlafen. Oder er kam, aus dem Krankenhaus kam. Oder dass ich habe dann immer so Geschichten erzählt, wie Kinder so Geschichten erzählen mit so Charakteren. Und bei mir war das Bagger. Der Bagger hat keine Mama mehr. So, das habe ich meiner Mutter als ganzes Märchen erzählt, voller Traurigkeit, um so, ich sag jetzt mal, so eine Projektionsfläche zu haben. Guck mal hier, die Charaktere in meinen Geschichten, die haben jetzt auch keine Mama mehr, wie ich. Also ich habe meinen Bruder wirklich am Anfang, der hatte es schwer. Es gibt auch Szenen, da sind wir zusammen in Italien in so einen Pool geklettert, der leer war. Wir hatten irgendwie so ein Ferienhaus, das weiß ich noch ganz genau. Und da gab es einen leeren Pool und wir sind da reingeklettert und ich bin wieder raus und habe den Stuhl, mit dem wir reingeklettert sind, rausgezogen und habe Hannes in diesem Pool gelassen. Du hast zwei Finger am Ohr, habe ich dir schon mal erzählt?
Und das zeigt wieder, wenn man es öfter erzählt, kann man es auch besser vertiefen. Also weiter so.
Ja, und ich habe mit meinem Bruder Hannes das Kinderzimmer aufräumen müssen, noch in Köln-Ehrenfeld, wo wir gewohnt haben, und habe dann, wenn alles weg ist in so einem Kinderzimmer, also all der Lego-Haufen, all die Playmobils, die da rumfliegen, alles Zeug, so das Xylophon, was wir hatten mit diesen verschiedenen Farben A, B, C, D, wo du alle meine Entchen spielen konntest, darunter findest du dann irgendwann Sachen, an die denkst du nicht. Und das waren bei uns zwei so von den dicken Buntstiften, diese Spitzen. Und ich habe die genommen und frage mich nicht, wieso. Ich habe sie mir tief ins Ohr geschoben, gemerkt, wie weh das tut und wie scheiße das ist und dass sie nicht mehr rauskommt. Habe allen Schmerz runtergeschluckt und Hannes voll fester Überzeugung, dass das was Tolles ist, gebeten, sich auch einen ins Ohr zu schieben. Das hat er gemacht und wir mussten zusammen ins Krankenhaus mit unseren Eltern und diese Dinger da wieder rausholen, weil ich so ein asozialer Kackbruder war. Mein Geschwistersein an. Wie war es denn bei dir? Ich weiß noch von Bissen in den Rücken deiner Schwester und im Zweifel
umgekehrt. Ich war ja der Jüngere, zwei Jahre Jüngere, und kam da als echter Pascha in die Familie und wurde an der Strich und Faden verwöhnt von allen. Zum großen Teil auch von meiner Schwester, aber die hat sich natürlich im gewissen Alter, gerade als sie dann 14, 15 war, da sind zwei Jahre ja schon fast Lichtjahre, und dann noch eine Schwester, das ist dann hoch 100, wurde ich dann so gereizt, so als Dummi dargestellt, dass ich mich nicht mehr anders zu wehren wusste als körperlich oder auch mal zuzubeißen. Ja, ich habe meiner Schwester in den Rücken gebissen, habe ich ja hier auch schon mehrfach erzählt. Ja. Aber gibt es einen Fachausdruck dafür, dieses, wenn das zweite Geschwisterchen kommt, dass das erste ein bestimmtes Syndrom?
Ich weiß es nicht. Das Fachwort kenne ich nicht und es ist uns auch
Lost Paradise Syndrom würde ich es jetzt erstmal nennen.
Oder irgendwie so.
Aber dazu müssen wir jetzt gleich mal eben schnell ein Buch schreiben.
Das wird ein Bestseller. Jorge Bukaki. Mit seinem Lost Paradise Syndrom. Ich sehe dich in den Talkshows. Nee, weiß ich nicht. Ich hatte gerade ein anderes Fachwort gedacht, und zwar Obiman. Obiman, eins meiner absoluten Lieblingsgefühle. Du weißt, dass wir fürs Fühlen gerne mal andere Kulturen gucken sollen, aus dem Indischen. Und das beschreibt dieses, ich liebe jemanden, wie ich meinen Bruder liebe. Und auch sagen würde, auch als kleines Kind, auch wenn ich frech war und den oft nervig fand, trotzdem werde ich ihn geliebt haben, hoffe ich zumindest. Und gleichzeitig hasst man die Person. Und das ist Obiman. Ja, also im Indischen gibt es ein Wort für diese Hassliebe. Und wie du mit dem Beißen, hatte ich so eine Szene. Und zwar, ich habe meinen Bruder so sehr provoziert und so, bis der diese Trip-Trap Holzstühle genommen hat und auf meine Zimmertür geschmissen hat. Und dann hat der den ganzen Ärger bekommen, weil diese Zimmertür kaputt war. Aber eigentlich war ich der geärgert hatte. Auch mit den Eltern. Wer hat angefangen? Das sind für mich auch so klassische Geschwisterthemen. Oder Futterneid. Also noch heute, wenn mein Vater Apfelpfannkuchen macht, mein Bruder und ich, wir gucken sofort darauf, wie viele wir bekommen werden und dass der andere bloß nicht mehr bekommt. Wenn du schon keinen Hunger mehr hast, damit der Bruder nicht mehr kriegt, stopfst du dir noch einen rein. Nein?
Da gibt's, ja, da, aber 100 Pro, 100 gut, Pro, gut. Genau so ist es. Nur du magst auch gar nichts mehr, aber bevor der das kriegt, ich habe jetzt gerade gesehen, man spricht auch von Enttonungsschock.
Ja, sie Enttonung. Okay. Ja.
Kein Fachbegriff, aber der macht uns, glaube ich, allen klar, was da los ist. Klar ist man schockiert. Und das ist ja jetzt auch tatsächlich so die Konstellation. Du, der Ältere.
Richtig.
Bei euch zu Hause. Ich hier der Ältere, aber bei uns zu Hause der Jüngere. Und der Jüngere, klar, der hat es immer etwas leichter. Da denkt sich, ach, ist ja alles schon da.
Ja, der Jüngere, ey, ich musste alles freikämpfen. Ja, weißt du, wenn ich gesagt habe, hier mit 14 darf ich mal bis 11 Uhr raus oder mit 16 Alkohol. Weißt du, mein Bruder, wenn ich 16 war, da hat der gefühlt, dann durfte er schon mit 12 saufen, so nach dem Motto. Du musst alles freikämpfen und du bist immer der, an den die höheren moralischen Ansprüche gestellt werden und der nichts darf. Ich muss aber auch zugeben, ich weiß um unsere Fernsehkärtchen, die wir ausgeteilt bekommen haben zum Fernsehgucken, und weil ich immer schon dieser bisschen strebehafte Typ war, hatte ich dann immer mehr übrig als Hannes. Also ich sag mal, der hatte bis Mittwoch alle weggeguckt und ich hatte dann noch so eine Dreiviertelstunde in der Form von 3x15 Minuten Kärtchen. Die waren hinten so mit so einer Wellpappe und vorne dunkelblau und da stand die Zahl dann drauf, handgeschrieben von meiner Mutter. Und dann hatte ich die Idee, angefragt bei meinen Eltern, ob ich die Hannes mit Zinsen vermieten dürfte. Also nach dem Motto, ich gebe dir jetzt eine Viertelstunde und bekomme dann nächste Woche, wenn es die frischen Karten gibt, von dir eine halbe Stunde zurück, durfte ich nicht. Selbst da, wenn man dann mal ein bisschen vorwärts ist, wird einem dann alles genommen als größeren Bruder. Es ist ganz mies.
Ja, ich erinnere mich auch, als ich es gesagt habe, wenn ich mal 13 bin, dann darf ich auch alles.
Ja.
Mit 11, oh Gott.
Kinder sind so geil.
Ja. Nicht? Ja. Und also ich mag meine Schwester ja auch sehr, aber es waren schon echt harte Szenen dabei. Es können sich ja auch Geschwister prügeln wie kein anderer, ne? Ja. Wahnsinn.
Ja. Ja, um sich danach wieder in den Arm zu legen.
Ja.
Lass uns rein in die Forschung. Das war jetzt ja so ein bisschen die Beobachtung von uns. Ein Thema, das ich total interessant fand, und zwar herausgefunden bzw. bearbeitet von der Soziologin Jill Sweeter und vom Psychologen Carl Pillemer, die in den USA forschen, ist das Thema, was passiert, wenn Eltern eins von den Geschwisterkindern lieber mögen? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil neben diesen beiden Menschen, oder vielleicht hat man ja auch mehr Geschwister, man kann ja auch 3, 4, 5 Brüder haben, ist ja natürlich auch die Frage, was macht das dann mit den Eltern und was macht das in der Beziehung von den Eltern zu den Kindern? Und die haben also eine Studie durchgeführt, die heißt Within Family Differences Study, also innerhalb der Familie Unterschiede. Und das ist genau das, was die interessiert haben. Und die Forscherin sagt dann, als ich so angefangen habe, dieses Thema zu untersuchen, da hatte ich so die Sorge, dass kein Elternteil zugeben würde, bei uns gibt's Unterschiede in der Familie. Und zwar bezogen auf die Liebe für die Kinder. Also ich mag nicht das eine Kind lieber als das andere, wodurch ja sowas entstehen würde wie, ich bin Geschwisterkind A und das Geschwisterkind B wird vielleicht mehr gemocht. Der Punkt ist aber, was sie dann finden, ist was ganz anderes als das, was man vielleicht erstmal vermuten würde. Es ist eine riesige Längsschnittstudie, die immer noch läuft. Und da wurden inzwischen Dutzende Paper mit ganz verschiedenen Fragestellungen veröffentlicht. Ich habe mal eins rausgepickt, was ich besonders interessant finde. Und zwar das mit dem Titel I'm sure she chose me. Ich bin sicher, dass sie mich ausgewählt hat. Mitgemacht haben da 300 Mütter. So um die 60 waren die. Und 769 erwachsene Kinder von diesen Müttern. Ja. Und die wurden alle einzeln jeweils circa eine Stunde interviewt. So, und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn ich jetzt eine Mutter fragen würde, warum magst du jetzt eins von deinen Kindern lieber? Ja, dass man dann direkt was sagt, wahrscheinlich nicht. Und das hat sich auch hier gezeigt.
Weil es auch so erwartet wird.
Weil es so erwartet wird, dass man seine Kinder natürlich genau gleich liebt. Deswegen haben die das etwas, sich geschickter überlegt, wie sie da vorgehen würden, und haben dann Fragen gestellt wie, welchem Kind fühlst du dich als Mutter emotional näher? Oder an welches Kind würdest du dich am ehesten wenden, über ein persönliches Problem zu sprechen? Ja, und die meinten dann, also diese Forscherin meint dann, erzählt die im TED-Talk sehr schön, oft mussten unsere Interviewer die Fragen dann erstmal hinstellen und dann sagt die Mutter als erst, wie können Sie mich sowas fragen? Also ich mag doch meine beiden Kinder gleich gerne, ne? Was wird denn passieren, wenn man jetzt bei Geschwistern da das eine bevorzugt, dann wird das andere
hochemotional.
Der Punkt ist aber, wenn man dann ein bisschen wartet, so beschreibt sie das sehr schön, wenn sich die Interviewer da mal zurücklehnen und einfach gucken, was kommt denn noch, dann fangen die Mütter in der Regel in dieser Studie an, sowas zu sagen wie, ich liebe wirklich alle meine Kinder gleich, aber da ist einfach irgendwie was mit Susanne. Ich weiß gar nicht, warum das so ist, ja, aber ich wollte das ja, auch genau, gar nicht, ne? Und ich weiß auch nicht, dass ich weiß auch, wir dass ich so nicht fühlen sollte, vielleicht Bindung, aber naja, bei der, das ist irgendwie was Besonderes oder mit der. So, und diese Studie zeigt jetzt, die meisten Mütter können ein Kind auswählen. Und da wollte ich jetzt von dir wissen, wie war da bei euch der Eindruck? Gab es da Unterschiede? Also haben deine Eltern dich oder deine Schwester mehr gemocht? Haben die wen bevorzugt?
Ach, ja, ich glaube, also ich hatte, das muss man vorweg schicken, sehr liebevolle Eltern. Und bei uns war eine sehr friedliche Atmosphäre. Mhm. Und meine Schwester, das war ähnlich wahrscheinlich wie bei euch, die wurde immer auf so einen Sockel gestellt. Die kann alles. Und und lass du das lieber, deine Schwester, die kriegt das schon hin. Andererseits habe ich aber gespürt, dass ich dadurch, dass ich der Kleine war, dann so mehr Herzens, vielleicht so einen Tacken mehr Herzenswärme gekriegt habe.
Ach, das schon.
Meine Schwester wurde gebaut, was das Rationale anging. Und die ist so toll und die ist immer so lieb und die ist so hübsch, war immer sehr hübsch. Oder ist noch hübsch. Und auf mich wurde immer so, ich habe so die ganze Liebe abgekriegt. Von beiden, letztendlich von dreien oder vier, meine Oma, Tante. Aber das war ein Unterschied. Aber ich hatte nicht das, nee, ich hatte schon das Gefühl, dass sie uns beide wirklich sehr, sehr lieben. Sehr gleich, aber im Übermaß fast.
Das ist schön, das ist sehr interessant, weil jetzt kommt die Forschung hier.
Ja.
Und das passt vielleicht sogar ganz gut dazu, dass wir manchmal sehr klare Vorstellungen davon haben, wie es gewesen sein soll.
Ja.
Diese Studie aber zeigt, vielleicht vertun wir uns. Also erstmal, was kam hier raus? Wir erinnern uns, wir haben jetzt diese Kinder gefragt und die Mütter befragt. 68% der Mütter geben an, dass sie einem ihrer Kinder emotional näher stehen. Und 84%, also nochmal viel mehr, nennen ein bestimmtes Kind, bei dem sie sich eher mit einem persönlichen Problem melden würden, dem sie dann am meisten vertrauen. Ne?
Ja.
Was ja jetzt vielleicht nicht dieselbe Frage ist, wie magst du ein Kind lieber als das andere, aber immerhin finde ich, dieses emotional näherstehen und wem man sich eher anvertraut, das ist ja schon was. Natürlich kann man jetzt noch davon ausgehen, dass soziale Erwünschtheit dazukommt. Eine weitere Einschränkung ist, dass diese Zahlen natürlich nur ausdrücken, ob ein Kind bevorzugt wird, wenn wir es überhaupt so sehen wollen, aber nicht, wie stark diese Bevorzugung ist. Das wissen wir einfach nicht. Die Kinder hat man dann das Gleiche gefragt. An wen würde sich eure Mutter wohl eher wenden, wenn sie ein persönliches Problem besprechen möchte und wem steht sie emotional näher? So, und die Kinder waren sich sicher, dass ihre Eltern ein Kind bevorzugen würden. 84% der erwachsenen Kinder gaben an, dass ihre Mütter einem bestimmten Kind emotional näher stehen. Und 92% sagen, dass es ein Kind gibt, an den sich die Mutter eher wenden würde mit diesem Problem. Also wir haben jetzt hier sehr viele, die sagen, jo, da gibt's schon einen Unterschied. Jetzt kommt das Spannende.
Ja, ja.
Die Kinder waren extrem schlecht darin zu erkennen, wen die Mutter bevorzugt.
Ja, das wäre jetzt die Frage gewesen. Ja.
So, nur so rund die Hälfte liegen richtig. Wenn es so um diese beiden
Motto,
Fragen geht.
Mich hat meine Mutter immer am meisten gemocht.
Genau, oder wenn du auch sagst, nee, meine Mutter hat ja meinen Bruder viel mehr gemocht. Ja. Dem steht die emotional viel näher. Zu dem wird die sicherlich gehen, wenn die ein Problem hat. Jetzt zeigt sich hier, Vorsicht, die Leute schätzen das extrem falsch ein. Ja, und das Spannende ist, man könnte jetzt denken, wer mit seiner Einschätzung sich besonders sicher ist, auch hier wieder nicht, die Leute, die sich besonders sicher sind, wie das gewesen sein muss, lagen besonders oft falsch. Also du würdest jetzt sagen, ja, hatte deine Mutter denn ein Lieblingskind? Wem wäre die emotional besonders nah? Wem würde die sich eher anvertrauen? Dann würdest du sagen, ja, ganz klar, das war ich. Mhm. Statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, dass du damit recht hast, hier laut dieser Studie, relativ überschaubar.
Ich stelle mir gerade vor, total, so sechs Kinder und alle spannend. Antworten auf die Frage, ja, ich.
Ja, ja, genau. Okay, genau sowas.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, interessant. Sehr interessant.
Ja. Wir halten also fest, es gibt hier eine Untersuchung, die zeigt, dass die meisten Mütter ein bestimmtes Kind bevorzugen. Ich würde es jetzt mal so nennen. Die Kinder schätzen dann aber oft falsch ein, welches.
Ja.
Ja, das heißt, wir könnten jetzt fragen, Atze, wenn du sagst, naja, meine Eltern haben kein Kind bevorzugt, vielleicht vertust du dich auch.
Vielleicht
kann will
gut
man
sein.
Das auch nur, weil das so falsch wirkt, dass Eltern ihre Kinder nicht komplett gleich behandeln. Vielleicht wollen wir das auch nur nicht wahrhaben. Aber ich denke mir ehrlich gesagt, es kommt mir sehr unmenschlich vor, also menschlich im Sinne von, wie wir Menschen ticken, dass da nicht doch so Präferenzen sich entwickeln, Muster entstehen und dann vielleicht das doch irgendwie kippt. Aber ich würde von mir auch sagen, dass meine Eltern, mein Bruder und mich total gleich behandelt haben und auch total gleich lieben.
Ja, aber echt eine schwierige Frage.
Total
und,
schwierig.
Und wahrscheinlich so subjektiv zu beantworten. Also wie, was ich damit sagen will, so ganz objektiv kann man wahrscheinlich gar nicht sein. Es sei denn, man sagt, den Großen, den hasse ich. Als Eltern.
Wird's auch geben.
Wenn ich den schon sehe.
Ja, vielleicht sitzt meine Familie jetzt da, hört zu dritt diese Folge und sagt, den Großen, den hassen wir. Und er ahnt es gar nicht. Er ahnt es nicht.
Aber wenn die Erbschaft, wenn das Testament kommt, dann wird, das ist ja oft so, ne, dass dann bei Testamentseröffnung alles, er kriegt jetzt alles. Den haben die doch nie gemocht. Und dann stellt sie raus, wir anderen waren alle die Versager. Das sagt ja auch der Volksmund. Erbe zeigt, ob man sich liebt.
Oder hasst. Wir reden darüber, was Geschwister mit uns machen. Und wir haben jetzt gerade schon gesagt, oh, vielleicht gibt es da doch öfter eine Präferenz. In dem Fall ging es jetzt um Mütter. Ich würde mal erweitern auf Eltern.
Ja.
Jill Sweeter, die wir gerade schon kennengelernt haben, die genau dazu forscht, hat sich dem Phänomen Maternal Favoritism gewidmet, also so eine Art mütterliche Bevorzugung und was das jetzt mit unserer Geschwisterbeziehung macht. Und das Interessante ist, das beschreibt sie in ihrem TEDx-Talk, egal ob Kinder glauben, dass ihre Mutter sie oder eben den Bruder oder die Schwester bevorzugt, allein diese Wahrnehmung von Bevorzugung führt zu einer ganzen Reihe von Geschwisterkonflikten und einer viel geringeren geschwisterlichen Nähe. Also alleine da zu sitzen, ja, und so zu glauben, da gibt's ein Ungleichgewicht bei uns in der Familie. Mein einer Bruder wird mehr bevorzugt und mein zweiter Bruder noch mal mehr als ich.
Ja.
Das kann richtig was machen. Spannend ist dazu, dass die Geschwisterbeziehung eben, die wir in der Kindheit haben, oft relativ stabil bleibt. Ja, also wenn du damals das Gefühl hattest, die Mutter, die bevorzugt ein Kind, dann hast du als Erwachsener eher eine schlechtere Beziehung zu den Geschwistern. Also wie wir uns so als Kinder miteinander verstanden haben und wie das so lief, scheint relativ stabil zu sein.
Es gibt ja
jetzt
tausend,
in der Kindheit,
tausend Parameter, die damit reinspielen. Und ein großer Unterschied wird wahrscheinlich sein, und ich weiß nicht, ob es dazu was gibt, ich muss es sie aber einfach fragen. Wie spielt der Abstand der Kinder da rein?
Also wenn du der Altersunterschied?
Der Altersunterschied ist, wenn dein Bruder jetzt 20 Jahre jünger wäre als du, dann wäre das ja der Superkleine, der wäre fast wie ein Kind für dich.
Das stimmt, das wäre jetzt aber auch ein Extrembeispiel. Also wir kommen gleich noch zur Reihenfolge.
Gut.
Was macht das mit, wenn du der Erste oder Zweitgeborene bist? Ich habe aber jetzt nicht die, ich weiß nicht, ob ich dir eine Antwort, muss ich mir gleich mal schauen, was sich hier noch ergibt. Mhm. Erstmal aber vielleicht, das ist ja eine durchaus spannende Frage, aber ich weiß nicht genau, ob wir das nachher auf Jahre runterbrechen. Wir gucken mal, weil hier kommt noch sehr, sehr viel Interessantes auf uns zu. Vielleicht haben wir schon mal bis hierhin mitgenommen, okay, es könnte also Unterschiede durch die Eltern geben und das könnte ganz schön viel mit unserer Geschwisterbeziehung machen, was dann im Zweifel bis ins Erwachsenenalter, bis in unser Heute Auswirkungen darauf hat, wie wir so durchs Leben gehen. Und der Punkt ist, das fand ich jetzt ganz interessant, Laurie Kramer, das ist eine Professorin für angewandte Psychologie in Boston, die forscht dazu, wie Kinder eine gute Beziehung zu ihren Geschwistern aufbauen können.
Ja.
Und hat im APA-Podcast erzählt, dass ganz wichtig ist, dass die Kinder gar nicht erwarten, dass sie immer genau gleich behandelt werden, als Bruder und als Schwester von mir aus.
Wichtiger Aspekt, hi.
Dass die Kinder erwarten würden, fair behandelt zu werden. Und was sie wirklich wollen, ist wohl, dass sie merken, dass ihre Eltern sie als Individuen betrachten, mit ganz eigenen Bedürfnissen, mit ganz eigenen Charakterzügen, mit ganz eigenen Interessen und dass sie auch sehen wollen, dass die befriedigt werden, dass auf die eingegangen wird. Und das wäre zum Beispiel was, wo ich auch sagen kann, dass ich meinen Eltern dafür total dankbar bin, weil du hast schon rausgehört, mein Bruder und ich sind an vielen Stellen unglaublich unterschiedlich, aber dieses, die Kinder fair behandeln und vielleicht nicht immer gleich, ich glaube, das wäre auch ganz fatal gewesen bei uns, weil wir eben so unterschiedlich sind, auch als Geschwister, aber eben fair uns zu behandeln, das würde ich sagen, haben die immer gemacht.
Ja.
Und im besten Sinne, auch wenn das als Kind natürlich manchmal willst du das nicht wahrhaben, ne? Und
aber ist ja auch ein Wert.
Wer hat jetzt hier das größere Weihnachtsgeschenk oder wer hat jetzt hier mehr Fernsehkärtchen oder so geschenkt? Wieso darf der länger wach bleiben als ich? Aber, oder wieso darf der, obwohl der so alt ist wie ich, genauso lange wach bleiben? Das war für mich immer der Pain. Dieses Fair-Behandeln, das war schon mein Eindruck, dass das ganz zentral war. Und es gibt dazu finde ich, einen schönen Gedanken.
Ja.
Gerechtigkeit ist nicht dasselbe wie Gleichheit. Ja, also eine unterschiedliche Behandlung, das ist nicht, dass ich dich weniger liebe. Es geht eher darum, wurden wir als Geschwister fair behandelt und nicht darum, ob wir unterschiedlich behandelt wurden. Weil dadurch, dass wir Menschen so unterschiedlich sind, selbst wenn wir Geschwister sind und vielleicht viele Eigenschaften teilen,
ja,
ist, glaube ich, dieses, dass wir unterschiedlich behandelt werden, sehr sinnvoll.
Okay, verstanden. Ja, wichtiger Punkt. Also die Fairness. Mhm.
Ja, weil, und ich glaube,
klar, das sind ja auch die Fragen, die Eltern sich stellen. Genau, wie gehen wir vor? Ja.
Safe.
Und Geschwisterwagen könnte man es ja auch nennen.
Ja, genau. Ganz genau das. Und jetzt gerade diese in Richtung der Weihnachtszeit, vielleicht schon, wir wollen ja heute auch wieder eine Reihe von Impulsen mitgeben. Wie kann man das gestalten? Mit oder auch ohne Geschwister, aber gerade eben dieses Thema Geschwister in der Lebensrealität, in der wir alle klarkommen müssen.
Ja.
Wichtig wäre, dass man darüber spricht. Und wenn wir bis hierhin schon mal jetzt verstanden haben, ey, es gibt da vielleicht Ungleichgewicht und es gibt da ein Potenzial für auch vielleicht eine ungerechte Behandlung, nicht nur ungleich, sondern eben ungerecht, dass man sowas mal anspricht und
das sich darüber unterhält. Das ist wahrscheinlich genau der Gamechanger, nach dem wir suchen, ne? Dass man, wenn man drüber spricht, dass eine Klarheit da reinkommt. Also es scheint auf den ersten Blick zunächst jedenfalls logisch. Ja.
Ja. Ja, die Idee ist ja auch, finde ich, wenn man jetzt in so einer Familie, glaube ich, gerade ganz oft solche Sachen hat, wie das erwartet die Gesellschaft von uns. Zum Beispiel Eltern sollten beide Kinder gleich mögen.
Ja.
Und dann sitzt man da aber an Weihnachten und merkt, ja, an Weihnachten ist die Gesellschaft aber nicht mit dir am Tisch. Und die ganzen unausgesprochenen Themen und all das, wo du merkst, eigentlich habt ihr uns überhaupt nicht gleich behandelt, sondern, ey Mutter, du mochtest doch den Marc, meinen Bruder, so viel lieber als mich. Vielleicht kann man darüber sprechen. Und ich glaube, man muss direkt dazu sagen, dass das kein einfaches Gespräch wird, aber dass das was bringt und dass man darüber vielleicht auch Jahre von so Ressentiments innerhalb der Familie, dass man da was aufbrechen kann. Ich bin da immer ganz zuversichtlich, um ehrlich zu sein. Ich habe oft so das Gefühl, über sowas zu sprechen und gerade diese riesen Elefanten im Raum, was finde ich ganz oft bei Geschwistern und bei Familienkonstellationen man so beobachtet, das mal anzugehen, das ist eigentlich oft die Chance für eine positive Veränderung. So ja, mein oder? Eindruck.
Ja.
Ja, wie ist es denn bei dir? Also würdest du, du hast ja gesagt, ihr wurdet gleich und fair behandelt, super Eltern, alles top. Ist es denn auch so, dass du mit deiner Schwester wirklich, ist sie so eine Go-To-Person für dich, dass ihr euch so richtig öffnet und austauscht?
Da muss ich tatsächlich antworten, nein. Das war bei uns nicht so. Ich weiß auch nicht, wodurch. Wir stehen uns nahe. Und gleichzeitig sind wir uns fair thematisch. Die lebt ein ganz anderes Leben, als ich das leben würde. Die hat, glaube ich, eine ganz andere Weltanschauung als ich. Die ist ja schon, seitdem sie 21 ist, in den USA. Das heißt, allein räumlich haben wir uns ja auseinandergelebt. Das muss ich verneinen. Wir sind ganz anders und mögen uns doch.
Und bleibt sowas, Blut ist dicker als Wasser?
Daran glaube ich überhaupt nicht. Das ist,
okay.
Das steht hier, da wollte ich gleich drauf zu sprechen kommen. Daran glaube ich überhaupt nicht. Das ist auch so ein Glaubenssatz, der von außen reingetragen wird, eben, ja. Eben auch in die Sozialisation. Aber ich glaube nicht dran. Nee, ich glaube, dass die Freunde Gottes Entschuldigung für deine Verwandten sind.
Boah. Warte mal.
Ja,
die Freunde
ich weiß,
sind Gottes
hart.
Entschuldigung für deine Verwandten. Das ist ja ein Datze. Die Tätowiermaschine steht bereit. Das kommt auf den Unterarm.
Okay, mach das.
Die Freunde sind Gottes Entschuldigung für deine. Okay, ja, spannend, dass du das so siehst. Jetzt nur anekdotische Beobachtung. Ich kenne jemanden sehr gut mit einer Schwester. Hochproblematische Beziehung zwischen den beiden, würde ich sagen. Und trotzdem immer so dieses, es ist aber meine Schwester. Und ich muss für die da sein. Und obwohl die mich, wir sind lange erwachsen, so oft so schlecht behandelt, fühle ich so eine Verbundenheit aufgrund dessen, dass man Geschwister ist. Das habe ich auch schon erlebt.
Ja, und da denke ich immer, dann das versperrt einem doch die, ja, nicht professionelle Sicht, aber die objektive Sicht auf die Dinge, wenn man sagt, ja, das ist eben, ich werde immer komisch bei dem Gedanken, das ist eben so. Das ist meine, und das meint ja dasselbe. Das ist jetzt meine Schwester. Nein, dadurch ist nicht automatisch alles gut.
Mhm.
Ne? Also mir
stehst
läuft's
du auch nicht automatisch in so einer Schuld dein Leben lang.
Genau. Und da werde ich ja sowieso ganz nachdenklich, wenn es um Schuld geht. Aber na, ich glaube einfach nicht dran, dass Blut dicker ist als Wasser. Nee, das, da müsste man, da sollten wir irgendwann auch nochmal ausführlicher drüber reden. Aber das ist so ein, das wird gerne zitiert Und ich glaube einfach nicht dran. Das hatte früher seine Bewandtnis, dass man den Leuten das in die Birne gehämmert hat, damit die Familie irgendwie zusammenbleibt, auch um alles zusammenzuhalten. Aber mir sagt das nicht viel. Nein.
Ja, ich muss gerade so in meinem Kopf auseinander deklinieren, dass ich da nichts vermische, weil dadurch, dass bei mir diese Verhältnisse so unfassbar gut sind und ich mir dieses Glückes auch total bewusst bin, weil ich eben, wie gesagt, ganz viele Menschen kenne, wo das überhaupt nicht so ist, da denke ich dann manchmal, ey, so egal was wäre, für meinen Bruder wäre ich aber da. Und vielleicht auch, weil ich sein Bruder bin und nicht einfach nur, weil ich ihn jetzt über all die Jahre als Mensch total schätze, total liebe. Aber wer weiß, vielleicht da kann, du hast recht, vielleicht verklärt man da auch ganz viel und bildet sich das nur ein.
Verklärung ist das Wort, was mir eben fehlte, ja.
Ja, Sätzen groß geworden ist. Wir wollen verstehen, was Geschwister mit uns machen und vielleicht gehen wir mal einen Schritt weiter. Du hast gerade eben schon das Alter angesprochen. Ich kann dir nicht genau sagen, was das jetzt bedeutet, wenn jemand 10 Jahre auseinander ist und wenn jemand 20 Jahre oder 2 Jahre nur auseinander ist, so wie mein Bruder und ich. Aber was macht denn die Geburtsreihenfolge mit uns und unserer Persönlichkeit? Da hat man in den 90er Jahren ja ganz klar gesagt, mit viel wissenschaftlichem Brimborium, absolut wichtig. Die Geburtsreihenfolge der Geschwister kann man sich ja auch vorstellen. Ist man das Sandwichkind in der Mitte, wird man anders behandelt, als wenn man das Nesthäkchen ist, das irgendwie immer umtüttelt wird und alles darf. Oder ist man der Erstgeborene, dann der entthronte Krösus. Der Wissenschaftshistoriker Frank Soloway, der hat unglaublich viel Aufmerksamkeit bekommen, als der, natürlich vor allem dann in den USA, mit einer Studie von tausenden Biografien zu dem Schluss kam, dass die Geschwisterposition essentiell ist für die Persönlichkeit eines Menschen und uns da auch stark und anhaltend beeinflusst. Also der Erstgeborene, so Soloway, der sei in seinem Leben eher für immer konservativ, der ist an Macht und an Ordnung orientiert, während die jüngeren Geschwister so dem Neuen entgegenstreben und vielleicht eher rebellisch sind. Die Jüngsten machen Revolutionen möglich. Das waren seine Thesen, die total viel Beachtung gefunden haben.
Ja.
Auch da wieder spannend, weil das so, glaube ich, etwas ist, was wir alle schon mal gehört haben, dass so die Geburtsreihenfolge ganz viel mit uns macht. Wie war es bei euch? Findest du dich darin wieder, dass du so sagst, du bist der Jüngere, ne?
Ich bin der Jüngere, 2 Jahre jünger. Also ähnlich wie
dass
bei
euch. Dass du da sagen würdest, haben wir ja beide Rollen. Ich bin der Ältere, dass das, was mit dir, mit euch gemacht hat als Geschwister?
Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und was alles, lässt sich ja schwerlich sagen, aber erst ist da schon mal eine Prinzessin, die plötzlich entthront wird, wie wir gerade schon gesagt haben. Und zweitens, aus meiner Sicht, ist ja alles schon so wunderschön. Was habt ihr denn alle, ne? Hier läuft doch alles. Und außerdem, das kennst du vielleicht auch, dass du gesagt,
schön, dass das mal einer zugibt hier von den kleinen Geschwistern, ihr Nutznießer.
Und das kennst du auch, dass dann zu dir gesagt wird als der Ältere, also er kann das ja noch nicht wissen, aber du musst doch schon so vernünftig sein.
Ja, ja.
Das hast du wahrscheinlich auch hier und da mal gehört.
Ja. Ja, oder zumindest bekommt man das zu fühlen, so will ich das sagen.
Ja.
Ja, ja, total. Okay, also du würdest sagen, Geschwisterposition bei euch zentraler Punkt oder auf jeden Fall ein wichtiger Punkt.
Ja.
Bei den Psychologinnen und Psychologen dieser Welt kamen irgendwann Zweifel auf. Wie wichtig ist denn die Geschwisterreihenfolge tatsächlich? Stefan Schmuckle von der Uni Leipzig und Boris Eckloff von der Uni Mainz, übrigens ein Professor von mir an der Uni Münster damals gewesen, die wollten das jetzt überprüfen.
Ja.
Und haben riesige Daten ausgewertet von mehr als 20.000 Erwachsenen aus Deutschland, Großbritannien und den USA. Und die haben dafür ganz verschiedene Persönlichkeitsmerkmale mal in den Fokus genommen. Zum Beispiel, wie verträglich ist jemand, wie zuverlässig ist jemand, wie intelligent, wie emotional stabil und so weiter.
Ja.
Und das Spannende war jetzt, dass die Ergebnisse selbst die Forscher, die hier schon Zweifel hatten, überrascht haben. Es findet sich nämlich in allen drei Ländern fast gar kein Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Geschwisterposition.
Ach.
Also Erstgeborene sind als Erwachsene nicht irgendwie zuverlässiger oder emotional stabiler. Jüngere Geschwister sind nicht die, die besonders verträglich oder extravertiert sind. Also der einzige Unterschied, und Atze, das war für mich, ich habe den ganzen Tag mich darauf gefreut, dir das hier sagen zu können, es ist krank. Ältere Geschwister sind minimal intelligenter. Da habe ich mich natürlich, das werde ich meinem Bruder demnächst schicken, da habe ich mich sehr gefreut.
Ja, das ist... Also ja. Bei meiner Schwester will ich das auch sagen. Meine Eltern haben das immer so gesagt und ich glaube auch. Ich glaube wirklich, dass sie einfach intelligenter ist als ich.
Vielleicht ist das der Grund. Vielleicht ist das der Grund. Und fast noch spannender fand ich, dass die Erstgeborenen das auch so einschätzen.
Ja.
Also die berichten häufiger irgendwie abstrakte Ideen gut zu begreifen. Die sagen auch eher, dass sie einen großen Wortschatz haben. Und dieses größere Selbstvertrauen ist tatsächlich scheinbar nicht ganz unbegründet. Vom Ältesten bis zum Letztgeborenen sinkt die Intelligenz leicht ab, sagen die Forschenden. Diesen ja. Effekt haben auch schon frühere Studien bestätigt. Ich kann dir aber zur Beruhigung sagen, es ist ein denkbar kleiner Effekt. Gerade mal so 1 bis 2 IQ-Punkte liegen zwischen dem Zweitgeborenen im Vergleich zum hinteren, älteren Geschwisterkind.
Ja, für dich sehr klein. Ich brauche alle Ressourcen. Also
Mir ist jeder IQ-Punkt heilig, Mann.
Ja, also ja. So ein bisschen dumm ist ja auch ganz süß. Ich komme ganz gut durchs Leben. Meine Schwester ist, glaube ich, etwas problembewusster als ich.
Ja.
Und macht sich mehr Sorgen um alles, wo ich doch wirklich auf leichten Füßen über die rosaroten Wolken tanze. Da steht sie mit beiden Beinen fest auf der Erde. Das ist natürlich auch so eine reine persönliche Beobachtung, aber das beobachte ich bei den Jüngeren auch, dass sie oft unbesorgter unterwegs sind.
So, das ist jetzt aber wieder dein Move hier, einfach irgendwas zu beobachten und dann ja, zu behaupten,
eben auch gesagt.
Magst du tun? Habe ich eben nicht gesagt. Diese ganzen Unterschiede, die man immer gedacht hat, dass es die gibt, die gibt's nicht. Und die sind winzig. Also es ist viel weniger Einfluss der Geschwisterposition auf irgendwelche Persönlichkeitseigenschaften. Die haben sich hier viele angeguckt, als man das bisher dachte. Vielleicht noch kurz, warum das mit der Intelligenz sein könnte. Da gibt's so die Idee, dass die Eltern sich dem ersten Sprössling dann besonders widmen. Und je mehr Kinder hinten dran kommen, umso anstrengender wird das, die alle intensiv zu fördern. Lass ich jetzt einfach mal so stehen.
Gut.
Aber grundsätzlich, Zwischenfazit, diese alte Geschichte von,
genau.
Jo, du bist so, weil du das Sandwich-Kind bist,
ja, ganz
in die Tonne damit.
Genau, bitte darauf wollte ich hinaus. Das wird so oft benutzt, das Sandwich-Kind, und da gibt's eben keine Studie, die das belegt, sagst du.
Es gibt Studien, die zeigen, dass diese Annahme sich nicht findet. So, jetzt haben wir aber eben gehört, in den 90er Jahren hat man das anders gesehen, auch mit Studien, die werden im Zweifel methodisch nicht so toll gewesen sein, wie die Arbeiten von Schmuckler und Co., aber vielleicht sehen wir in 20, 30 Jahren, ey, damals, wir hätten uns noch mehr Eigenschaften angucken müssen und jetzt wissen wir es noch besser und haben verstanden, da gibt es doch Bereiche, wo Unterschiede ganz wichtig sind. I don't know. Vielleicht deswegen mal weg vom Alter und von der Geburtsposition hin zum Geschlecht, weil wir haben ja hier die spannende Situation, wir sind Bruder, ihr seid Bruder-Schwester.
Ja.
Was macht das Geschlecht unseres Geschwisterkindes mit uns? Und da gibt es zwei gängige Theorien in der Wissenschaft. Fand ich hochinteressant, weil ich die so nicht auf dem Radar hatte. Genau, also zumindest nicht im Kontext. Und zwar das erste ist die Theorie des sozialen Lernens.
Ja. Ja?
Und die besagt, dass Geschwister vom jeweils anderen lernen und sich dann assimilieren durch die soziale Interaktion.
Ja, ja.
Das heißt, wenn du jetzt eine Schwester hast, du hast es hier schon öfter auch behauptet, du bist im Frauenhaushalt groß geworden, deine Schwester gehört zentral dazu, dann würdest du als Mann eher feminine Züge annehmen.
Ja.
Ja. Weil du dich sozial an ihr orientierst und von der lernst. Bedeutet, Kinder, die ein Geschwisterkind haben, das andere Geschlecht hat, müssten dann weniger so geschlechtsstereotype Verhaltensweisen haben.
Ja.
So, du als Mann wärst dann vielleicht ein etwas weiblicherer Mann als ich, der einen Bruder hat und sich von dem im Zweifel auch nur Männerverhalten abgucken kann. Im Sinne von.
Zum Beispiel, ja, ich hatte ja hier tatsächlich auch selber eine Studie ausgegraben. Schwestern machen glücklich, war die Überschrift. Und Und jetzt du.
Gleich fühlen wir weiter, jetzt kurz Werbung.
So, jetzt kommt natürlich ein Werbepartner, da sagen alle, da ist er ja wieder und natürlich mit einem ganz besonderen Vergnügen, die Koro-Drogerie. Online geht's ab.
Richtig, steht aber auch, glaube ich, bei uns beiden nicht nur in der Küche, ich habe es quasi am Gürtel, das Chili-Olivenöl von Koro, das musst du wie so ein Colt dabei haben, weil es schmeckt einfach zu allem. Ist unfassbar geil, wenn du eine Soße machst und so ein, nicht zu viel übrigens, weil das hat wirklich eine geile Schärfe, aber so ein paar, ich sag mal, so ein Teelöffel in so eine Bollo rein, das wird so viel geiler. Und ich habe das letztens mal sogar im Salat probiert, da musst du noch ein bisschen weniger nehmen. Leute, wenn ihr bei Koro shoppen wollt, Atze und ich haben was für euch rausgeschlagen, es lohnt sich.
Ja, auf jeden Fall. Wo du gerade gesagt hast, habe ich am Gürtel. Ich habe tatsächlich das Dattelsirup am Gürtel. Also
ich weiß das gar nicht, jeder wie sein. Ich so eine Pumpgun,
was noch du so ein Kleinkeul machen soll. Ja. Ja, also der Code ist Fühlen mit Ü, Fühlen, und dann kriegt ihr 5% Rabatt bei Coro Drogerie. Mann, 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 ist das gut. Das war die Werbung. Das Imperium schlägt zurück.
Das Imperium schlägt zurück. Jetzt gibt es noch diese zweite Theorie, und die ist quasi genau andersrum. Und zwar die Theorie der Geschwisterdifferenzierung. Die besagt, naja, guck mal, so Geschwister haben ja oft so Rivalitäten.
Ja,
und die wollen
ja
sich auch voneinander abgrenzen. Und in diesem Prozess des eigentlichen Persönlichkeitsherausbildens, wie bin ich denn? Was ist meine Identität? Ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich halt sage, ich bin so und du bist eben anders. Und wenn dann noch sowas dazu kommt, wie dass vielleicht Väter eher Zeit mit ihren Söhnen verbringen, Mütter eher Zeit mit ihren Töchtern, ne, in einem Haushalt, wo es dann beide Geschlechter gibt, könnte es dazu führen, dass, wenn ich eine Schwester habe, sich meine femininen Züge eher reduzieren, weil ich jetzt als Mann dann nicht mich an der Schwester orientiere, sondern sag, guck mal, so wie das Mädchen ist, so wie Mädchen halt so sind,
ja,
will ich ja gar nicht sein. Ich will und muss ganz anders sein und spiele nur mit meinem Vater. Und mein Vater ist vielleicht auch, wenn man jetzt in solchen klassischen Rollenbildern denkt, eher so auf diesen Mann-Trichler und macht jetzt hier mit mir als Sohn ganz andere Sachen, als er mit der Tochter machen würde. Vielleicht macht er mit der Tochter gar nichts. Dann hätten wir jetzt eine andere Theorie. Du bist bei der ersten, habe ich richtig verstanden?
Ich bin bei der ersten, ja. Durch umfangreiche Studien in meinem Umfeld seit 58 Jahren.
Und das heißt dann für dich auch als Bruder einer Schwester, du hast mir mal erzählt, du wurdest irgendwie ins Tortügel gezwungen und musstest Ballett tanzen,
ja, meine
das
Schwester,
war aber eher traumatisch.
Ja, ich musste zum Klavierspiel meiner Schwester in langen Unterhosen tanzen, wie Nureyev am Bolschoi-Ballett. Und das prägt mich bis heute, sonst wäre ich vielleicht gar nicht Komiker geworden.
Aber war es denn auch so, dass du tatsächlich sagst, also jetzt mal nochmal ernsthafter, dass du sagst, dieses, ich lerne an meiner größeren Schwester bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Blickwinkel auf die Welt?
Würde ich schon sagen, ja. Doch ab und zu auch durch weibliche Augen geschaut. Das würde ich schon behaupten.
Okay. Ja. Ja, weil bei mir ist so, dass ich sagen würde, dass bei meinem Bruder und mir ich eher die Schwester war.
Ja.
Also wir waren zwei Jungs, aber ich habe mir dann, als die Zahnfee kam, eine Barbie gewünscht. So, das war mein ganz wichtiger großer Wunsch.
Man muss, und da sieht man auch, wie komplex das Thema eigentlich ist. Man muss dazu sagen, ihr habt so eine tolle Mutter, und ich glaube, mit deiner Mutter konnte man sich immer schon über alles Mögliche unterhalten. Zu meiner Zeit, obwohl ich auch eine enge Bindung zu meiner Mutter hatte, wurde vielleicht mit den Jungs nicht so offen über alles gesprochen. Das habe ich dann mit meiner Schwester abgehandelt. Also ich könnte mir vorstellen, dass seine Mutter da auch einen sehr positiven Einfluss hatte, um die weibliche Sicht einzubringen.
Ja. Plus, dass meine Eltern, glaube ich, diese Stereotype nie so rausgehangen haben. Ich will sie nicht ganz wegreden.
Genau.
Ich glaube, sie wirken viel stärker in unseren Gesellschaften, als wir uns das so zugestehen. Aber ja. Okay, vielleicht müssen wir dann festhalten, wir haben jetzt hier erstmal zwei Theorien, und was wollen wir, wenn wir zwei so Theorien haben und Forschende sagen, hey, wir haben hier ganz oft conflicting results, also wir haben hier sehr gegeneinander stehende Ergebnisse in der Wissenschaft, wir brauchen Meta-Analysen.
Ja.
Und da habe ich eine für dich, Atze, von Forschenden 2022 veröffentlicht in Psychological Science, und die haben 12 große Umfragestudien mit insgesamt mehr als 85.000 Menschen analysiert, in denen das Geschlecht der Geschwister und jetzt wieder bestimmte Persönlichkeitsmuster erhoben wurden. So, es war zwar je eine Studie aus China und Indien dabei, muss man als Einschränkung machen, aber sonst kamen die meisten aus der westlichen Welt. Das Problem haben wir oft in der wissenschaftlichen Forschung. Hier ging es jetzt um die Big Five: Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit, Neurotizismus. Wie sehr zeigt sich das bei den Leuten? Aber auch Risikobereitschaft und so Vertrauen und Kontrollüberzeugung. Und die Ergebnisse sind folgende. Keine der beiden Theorien scheint zu stimmen. Weder die des sozialen Lernens noch die der Geschwisterdifferenzierung. Die Forschenden finden hier keine signifikanten Zusammenhänge zwischen Persönlichkeit und dem Geschlecht deiner Geschwister. Das
Hammer. Jetzt kann der Zettel hier kann schon mal weg. So, das habe ich alles umsonst aufgeschrieben.
Sag kurz, was stand ungefähr drauf, bevor ich sag, was das bedeutet.
Ja, stand genau das drauf, was du gerade widerlegt hast.
Ja, okay, scheiße.
Also eben die Geschwisterdynamik, dass sie sich auf ungelöste Konflikte im weiteren Leben auswirkt, auf das Wohlbefinden, weniger Einsamkeit. Weg.
Ja, mindestens mal mit großer Einschränkung. Diese Meta-Analyse jetzt natürlich auch wieder nur eine Studie, aber ich fand so, ja, bis hierhin, was kristallisiert sich heraus? Wir geben da so total viel Fokus drauf und, glaube ich, wollen darüber auch ganz viel erklären. Wir haben hier schon öfter auch gesagt, die Menschen lieben die einfachen Erklärungen. Und sozusagen, ja, ich bin halt das Sandwich-Kind oder ja, meine Schwester ist halt eine Schwester und eine Frau und die hat mir natürlich dann die weiblichen Züge beigebracht und deswegen tanze ich heute noch gerne im Tortue rum. Schwierig.
Aber auch das, Leute, auch das müssen wir begreifen, auch das ist eine Schulddiskussion. Du führst was ins Feld, wo du ja eigentlich nichts dafür kannst. Und das, da müssen eigentlich immer alle Antennen ausfahren, weil wir geben Verantwortung ab. Das hatten wir schon oft, dies mit der Verantwortung abgeben. Und das ist auch sonst was. Ich kann ja gar nicht anders, weil ich bin das Sandwich-Kind. Pappelapapp, Blödsinn, wie wir jetzt wissen.
Ja, ja, genau. Plus vielleicht dieses...
Lass es doch bei dir. Ich meine, das muss doch, wir wollen uns ja hier auch weiterentwickeln. Das muss doch klar sein. Auch alles, was wir hier schon besprochen, beleuchtet haben und noch beleuchten. Das ist, lass es bei dir. Du... Ich will jetzt nicht wie ein Coach klingen, was sich kaum vermeiden lässt, aber Leute, wir haben eine Eigenverantwortung und die ist manchmal vielleicht sogar oft eingeschränkt durch das, was wir sind, aber immer, du merkst schon, ich gehe immer ab wie ein Zäpfchen, sobald es darum geht, die Verantwortung wegzuschieben. Man kann sich vielleicht mal eine Erklärung holen und bei mir war es ja auch so in der Therapie, dass ich mir dadurch bestimmte Verhaltensweisen gut erklären konnte. Aber Vorsicht, ne? Nicht alles.
Ja, nee, genau, das fehlte mir jetzt, dieser Punkt fehlte mir jetzt. Nicht alles, weil du hast gesagt, ja, nicht wie ein Coach klingen, genau, der Coach hätte diesen Satz jetzt gar nicht mehr gebraucht und der hätte schon vorher die Message breitbrustig und voller Selbstbewusstsein einfach rausgehauen, schieb alles, hol alles an dich ran, schieb nichts von dir. Ich glaube schon, dass es natürlich Situationen gibt, wo Eltern mit Geschwistern so scheiße unterschiedlich umgehen können und so unfair vor allem, das war ja eben der Punkt, unfair umgehen können. Oder vielleicht auch das, kann ja auch sein, Thema Blut ist dicker als Wasser. Jemand ist dein Bruder und steht dir nahe, ihr wohnt zusammen, aber eigentlich ist ein totales Arsch. Ein völliges Arschloch. Ja, nur weil ihr jetzt verdammte Axt dasselbe Blut habt, heißt das doch noch lange nicht, dass er dich so behandeln darf, wie er kann. Und dann kannst du vielleicht schon irgendwann sagen, jo, wenn ich einen anderen Bruder gehabt hätte, der anders mit mir umgegangen wäre, ich glaube, dann würde ich heute woanders stehen. Also ich glaube, diese Differenzierung muss man hinten dran hängen zumindest.
Ja, unbedingt. Aber das ist ja auch deine Mission, dass du hier sagst, wir bringen ein bisschen Licht ins Dunkel. Urteilt dann selber für euch, ne? Also übersetzt das in euer eigenes Leben. Und darum, es geht ja hier auch um Wachstum,
total,
im besten Falle geistiges Wachstum.
Ja.
Und ich übernehme jetzt mal die Verteidigung deiner Person, der sagt, Klarheit kann immer nur gut sein. Und das ist ja das, was ein Wissenschaftler auch ausmacht, dass er Klarheit versucht zu erlangen.
Ja.
Ach, entschuldige für diesen Gefühlsausbruch, aber
gut.
Zu oft gehört diese Halbwahrheiten mit dem Sandwich-Kid. Ich bin der Jüngste, ich bin die Älteste.
Und meine deswegen, Eltern waren so. Jetzt bin ich eben so. Ja.
Ja, genau. Ja. Ich bin eben so. Ja. Nein.
Wir schulden jetzt aber langsam sicher spätestens allen denen, die da keine Geschwister haben. Und vielleicht ist das ja auch ganz interessant, weil vielleicht hat man ein Geschwisterkind verloren. Oder man hätte sich gewünscht, alleine aufzuwachsen. Was ist denn mit denen ohne den Einzelkindern? Die Klischees sind klar, war wahrscheinlich bei dir auch, egoistisch, verhätschelt, müssen irgendwie die kleinen Princesses auf the parents, hast du nicht gesehen? Was sagt...
Persönliche Evidenz, 100% stimmt so. Was sagt die Wissenschaft?
Also Alfred Adler, Wiener Psychotherapeut, und ich würde sagen, alte Schule hat sie als Parasiten bezeichnet.
Ja, du hast schon Wien gesagt, ja.
Mit seinem 16er Blech. Stanley Hall hat vor etwa 100 Jahren erklärt, die Einzelkinder, die sind aggressiv und zänkisch. Es ist eine Krankheit in sich, Einzelkind zu sein. Uff, stimmt das denn? Ja, Atze, was sollen wir sagen? Die Meta-Analyse, die wir hier gefunden haben.
So weit würde ja selbst ich nicht gehen.
So wird es, muss von mir aus, das ist zu weit gegangen. 1900 87, das ist so das Aktuellste, was wir da in großer Meta-Analyse gefunden haben. Die hat aber immerhin ganze 115 Studien einbezogen. Deswegen möchte ich die kurz zumindest vorstellen. Die Forscher haben sich Einzelkinder und Kinder mit Geschwistern in ganz verschiedenen Dimensionen angeguckt. Das haben wir jetzt schon kennengelernt. Leistungen, IQ, Anpassung im Sinne von Ängstlichkeit, Verhaltensprobleme, Selbstwert, aber auch sowas wie Kontaktfreudigkeit, Eltern-Kind-Beziehung und so weiter. Was kommt raus? Einzelkinder waren intelligenter plus erreichten höhere Leistungen als Kinder mit Geschwistern. Nochmal Vorsicht, alte Studie, ne, aus den 80ern.
Nochmal intelligenter als du?
Ja, also was soll ich sagen?
Okay, du warst ja 2 Jahre Einzelkind. Ja, weiter.
So, aber
damit hast du nicht gerechnet.
So, aber bezüglich so der Kontaktfreudigkeit und der psychologischen Anpassung, da gab es dann keine Unterschiede zwischen Einzelkindern und denen mit Geschwistern. Also so dieses Klischee vom einsamen, sozial inkompetenten Einzelkind, das finden wir hier nicht. Und dann, das fand ich sehr spannend, findet diese Studie, dass Einzelkinder im Vergleich zu allen anderen so die beste Beziehung zu ihren Eltern haben. Und das bestätigt auch eine neuere Untersuchung aus dem Jahr 2018. Ja, da hat man sich die Daten von 10.000 Leuten angeguckt. Und wieso glaubst du das?
Naja, weil da ja die Beziehung relativ klar ist. Das sind ja die Menschen, auch wenn du noch super klein bist, die dein Überleben sichern. Also, dass da die Beziehung noch mal enger ist. Mhm. Wenn da kein Waffenbruder, keine Waffenschwester im Spiel ist.
Ja, okay, verstehe.
Auch dieses Gefühl, wahrscheinlich so dieses tiefe Gefühl, wenn wir jetzt mal 30 Jahre weiter sind, dann gibt's immer noch deinen Bruder oder meine Schwester. Aber ne, deswegen müssen wir hier so ein bisschen zusammenstehen. Aber ich habe dich unterbrochen, das wollte ich gar nicht. Aber ich glaube das einfach nur.
Ja, nee.
Und das heißt ja auch nicht, das heißt ja nicht unbedingt Wissen.
Du sollst und musst mich bitte immer unterbrechen. Naja, jedenfalls hat man dann mal in dieser neueren Studie gefragt, wie ist so die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung, wie gut wird die aufgefasst, und zwar über die Frage, wie leicht fällt es den Kindern, sowohl mit der Mutter als auch mit dem Vater über wichtige persönliche Dinge zu sprechen. Und mit rund 25% wird das von der Gruppe der Einzelkinder am häufigsten bejaht. Dicht gefolgt von den Erstgeborenen, und die mittleren Kinder berichten auch noch 20%. Ja. So, vielleicht deswegen hier ganz, ganz wichtig, so klar zu haben, diese Idee vom Geschwisterkind haben, das macht dann ganz viel mit deiner Persönlichkeit, das kann das Einzelkind nicht haben und deswegen schmiert das ab, scheint sich auch hier wieder nicht zu bestätigen. Fand ich auch nochmal ganz interessant.
Ah, okay, ja, sehr interessant.
Vielleicht Richtung Ende, es gibt Forschung, die zeigt, dass wir von guten Geschwisterbeziehungen profitieren, dass das für unsere psychische, mentale Gesundheit ein Pluspunkt ist und dass es in ganz verschiedenen Bereichen helfen kann, wenn ich zu diesen Menschen, mit denen ich ja im Zweifel ganz viel Zeit in meinem Leben in der Kindheit verbracht habe, vielleicht wie ich jetzt auch als Erwachsener noch Zeit verbringe, vielleicht wie du, manchmal so Gedanken hat, bin ich jetzt zu weit von meiner Schwester entfernt, habe ich da irgendwelche, wie die Frau, von der ich eben beschrieben habe, die so zu ihrer Schwester so eine schwierige Beziehung hatte, habe ich da irgendwelche Schuld, müsste ich mich mehr kümmern, müsste ich mehr da sein, es sind ja schon zentrale Personen in unserem Leben. Und eine gute Beziehung auch im Erwachsenenalter wäre ein Pluspunkt. Wie kriege ich es hin? Was würdest du sagen? Vielleicht zum Schluss noch ein paar Gedanken, wie das mit einer guten Beziehung zu diesen wichtigen Menschen klappen könnte.
Also ich glaube, das ist wirklich die Quantität, nicht ja auch die Quantität, aber auch die Qualität des Kontakts ist. Aber wenn zu wenig Quantität im Spiel ist, dann versandet das so ein bisschen. Also man sollte schon hin und wieder echten Kontakt haben und wirklich miteinander reden. Das gilt ja für alle Beziehungen, aber eben auch in der Geschwisterbeziehung. Reden, reden, reden.
Ja. Also übrigens, ich kann dir gar nicht dankbar genug sein für dieses Reden, Reden, Reden. Da denkt man jetzt vielleicht, ja, das sind 3 Wörter, was soll denn das? Aber ich merke das so sehr, dass wenn man das berücksichtigt in allen verschiedenen Beziehungskonstellationen, die ich so habe und auch mit meinem Bruder, dass man die Sachen anspricht, dass man darüber spricht und dass man sich manchmal auch diesen Raum gibt, um einfach zu quatschen. Und gerade wenn man vielleicht auch mal eine schwierige Phase ist, ja, jetzt nicht so, dass mein Bruder und ich da immer Heititei, ne? Wir machen zusammen, sind wir schon lange als Unternehmer unterwegs, wir fahren zusammen in Urlaub, fahren zusammen Rennrad und so weiter. Aber gerade das, die Momente, wo du so merkst, ey, jetzt wird mal wirklich gesprochen, reden, reden, reden.
Genau.
Das ist total, total schön. Ja. Ich finde wichtig, dass man tatsächlich vielleicht auch mal über die Vergangenheit nachdenkt. weil dieses, wir gucken uns mal an, wo kommen wir eigentlich her, wie war es früher, gab es da vielleicht einen von uns, der präferiert wurde oder auch einfach dieses, naja, wie ist Mutter mit mir umgegangen, wie ist sie mit dir umgegangen, dass man mal mit einer Schwester überlegt, habe ich deine femininen Züge eher angenommen oder war ich eher genau andersrum, der dann sich davon abgrenzen will und ganz anders sein möchte. Du hast eben zu Recht gesagt, irgendwann muss man die Vergangenheit dann auch sein lassen und ich finde immer dieses Bild vom Schachbrett so schön. Irgendwann stehen die Figuren, wie sie stehen, dann kannst du eine Stunde analysieren, warum sie so stehen, aber du kannst auch sagen, jetzt muss ich meinen nächsten Zug machen. Trotzdem.
Ach, schönes Bild.
Um sich zu verstehen und die Welt, in der man lebt und wie man sie betrachtet, finde ich schon auch immer interessant und gerade mit Geschwistern, das passt zu deinem Reden, kann man ja, finde ich, über diese Vergangenheit und manchmal auch so eine gewisse Nostalgie da gut reinkommen.
Deswegen und das kennt jeder oder fast jeder. Wenn man mal wieder so ein richtig schönes Gespräch hatte mit seiner Schwester oder seinem Bruder, wie gut das tut, wo es auch wirklich mal wieder um die Wurst ging.
Ja, vielleicht passt dazu noch, dass man das auch mal anspricht und das auch dem anderen klar macht. Also Wertschätzung mal auszudrücken.
Ja.
Weißt du, das habe ich dir ja schon mal gesagt. Ich frage mich das dann manchmal auch. Habe ich das eigentlich meinem Bruder oft genug gesagt? Wie viel der mir bedeutet und wie wichtig der mir ist. Und denk mir dann ja vielleicht so in dieser Klarheit nicht, aber ich hoffe, dass ich das über Gesten und Kleinigkeiten klar mache. Nur denke ich mir manchmal, wieso sagt man das sich eigentlich nicht öfter? Und dieses, dass man sich gegenseitig Wertschätzung ausdrückt, ne, bei allen Differenzen und Schwierigkeiten, die man vielleicht hat, gibt es ja vielleicht da auch Punkte, wo man sagt, hör mal, gut, dass du da bist. Und so, zum Beispiel so für mich diese Vorstellung, dass irgendwann unsere Eltern alt werden und wir dann zusammen für die da sind und ich da nicht alleine bin. Oder auch wenn unsere Eltern mal irgendwann sterben, dass ich dann nicht alleine bin, sondern das ist dieses, und ich weiß, du magst es ja nicht hören, aber dieses Blut ist dicker als Wasser, das ist noch ein bisschen von meinem, dass es noch einen anderen gibt mit dem gleichen Blut. Irgendwie finde ich das eine sehr absichernde Vorstellung.
Ja. Es gefällt dir, ja. Wir können ja gleich mal alle unseren Geschwistern zumindest einen netten Satz schreiben, der vielleicht dazu führt, dass wir uns in nächster Zeit mal richtig schön unterhalten. Durch den Wald gehen und mal erzählen, was in unserem Leben so los ist.
Ich habe heute Morgen einen Satz geschrieben, aber ganz, ich wusste gar nicht, dass wir das heute dahingehend hier schließen, das Thema, sondern hoffe, dass das nicht abbricht. Also ich bin unglaublich froh, Bruder zu sein. Ja.
Ja, und ihr seid nicht mal Zwillinge. Schön.
Wobei ich da schon öfter gedacht habe, ey, wie geil muss das sein, eineiige Zwillinge zu sein?
Ja, das habe ich auch schon.
Ich würde
gedacht.
So eine komplette Karriere anstreben, wie ich die habe. Man kann sich auch noch zig andere vorstellen. Sagen wir mal, du bist Managerin, du bist Handelsvertreter, irgendwie, wo du mit Leuten zu tun haben musst und wo du im Zweifel viele Termine hast. Und dann teilst du dir das einfach auf. So, dann stylst du dich gleich und schneidest dir die Haare gleich und dann schickst du immer, sag mal, kannst du heute oder du, weißt du, das ist wie so DJ Marshmello, der kann mir nicht erzählen, dass er nicht die ganze Zeit faul auf irgendeiner Influencer-Couch in Dubai hockt und irgendein Double von sich losschickt und sagt, heute ziehst du diesen Marshmello auf und wie immer als DJ drückst du einfach nur auf Play und stehst dann vor deinen 15.000 Fans in, weiß ich nicht, Rio de Janeiro am Mischpult und dann darf nur nicht so ein Fehler im Büro passieren, dass du gleichzeitig in Rio de Janeiro und in Moskau auflegst und ansonsten perfekt. Wäre so geil, einen Zwilling zu haben, der genauso aussieht wie ich.
Ja, wie bei Putin. Angeblich ist er ja schon tot. Und hat Putin Geschwister?
Ich weiß auch nicht, Atze.
Ich hoffe nicht.
Ich ziehe jetzt schon meinen Aluhelm an.
Wie bei Putin. Okay, also die Ratiofarm-Zwillinge haben wir heute nicht besprochen, aber viele offene Fragen für mich geklärt und ich hoffe für viele andere auch.
Atze, ja, so langsam, so wie ist denn bei dir Weihnachten dieses Jahr? Darf ich dich zum Schluss noch was Privates fragen?
Ja, und daraus resultiert auch gleich was Berufliches. Weihnachten werde ich auf den Seychellen am weißen Strand liegen, auch schon Heiligabend. Und das hat gestern dazu geführt, dass ich gedacht habe, naja, wenn ich jetzt so die großen Hallen spiele, meinetwegen Barclays, in Hamburg am 2. März oder 3. März Oberhausen Köpi Arena oder wie sie jetzt heißt, dann werde ich, weil ich ja keinen Weihnachtsbaum hatte, einfach die größte Lightshow Deutschlands auf die Bühne stellen.
Ja.
Warum?
Ja.
Weil ich es kann.
Richtig.
Zack.
Und du hast völlig recht, das ist absolut schlau. Ich sehe es auch vor mir, wie du wie du das machst und machen wirst. Und ich stelle mir gerade so vor, also wir feiern als Windscheids ganz, ganz im kleinen Kreis, zu Hause einfach in Solingen. Wir haben ein schönes Wichteln eingeführt. Das heißt, jeder zieht einen Zettel mit einem Namen, also für alle vier Namen kommen
Schott, in den
Pott. Pass auf, ja, jetzt pass aber auf. Als Lehrerkind, Riesenpain. Ich ziehe einen Zettel. Und musste früher weg, weil wir haben uns irgendwie alle getroffen und ich musste los. Und dann habe ich einen Zettel gezogen und gesagt, super, das passt. Dann zieht meine Mutter, als ich schon weg war, einen Zettel und zieht sich selber. Und dann tut die den wieder rein, zieht einen neuen Zettel und sagt, ah, jetzt passt's. Und jetzt pass auf, wenn du dann einen Mathelehrer gut, als Vater hast, sagt der nach drei Minuten Stille und Grübeln, so wurde es mir berichtet, ich weiß jetzt alle Geschenke. Also sollte ein geheimes Wichteln sein und dieser vermaledeite Stochastiker hat jetzt irgendwie ausgerechnet, weiß ich nicht, mit so einem, weißt du, diese scheiß Entscheidungsbäume, wenn A, dann B, so, und dann hat er irgendwie auskalkuliert, weil meine Mutter jetzt wusste, wen sie hat, er wusste ja, wen er hat, ich war schon weg und hatte entsprechend keinen von denen, also es war ganz wahnsinnig und jetzt weiß jeder, wen er hat, weil als mein Vater das dann sagte, war ich natürlich doch auch angefixt, habe auch auskalkuliert und also das Schöne an dieser gesamten Sache bleibt aber, dass es eben nicht so einen Wust unter einen Tannenbaum gibt, wo ich manchmal denke, in diesem Konsumwahnsinn. Es sind also bei uns von jedem für jeweils nur einen anderen ein Geschenk am Start. Da freue ich mich sehr drauf. Und abgesehen davon gibt es sicher lecker Essen und ein bisschen Entspannung. Naja, so.
Welche Rolle spielt der Weihnachtsbaum bei euch? Der bestimmt die Größe, den Schmuck, also, überhaupt, ob es einen gibt.
Bisher war bei uns in der Familie Windscheid immer so das Motto, was Hannes und ich aufgestellt haben. Die Windscheids geben jedem Baum eine Chance, weil mein Vater ist immer losgefahren zum Obi und hat so einen Tannenbaum abgeholt, kam zurück ganz stolz, tolle Nordmann-Tanne, stellt die auf und sie sieht wirklich aus wie nach so einem Autounfall. Äste fehlen, Löcher drin, komplett schiefe Spitze und wir dann immer so, jo, das sind die Windscheid, das ist der Lehrerhaushalt, der gibt jedem hier eine
Chance.
Hat
ja auch was, ne?
Hat auch was, aber jetzt pass auf, mein Vater hat aus Holz, aus der, ich glaube Landlust, ich will ihm kein Unrecht tun, aber die Landlust liegt ab so einem gewissen Alter ja auf einem wohlsortierten deutschen Wohnzimmertisch selbstverständlich. Ständig griffbereit.
Das geht gegen mich, ja.
Da gab, dann wirst du es vielleicht auch demnächst haben. Einen aus Holz gesägten Tannenbaum haben wir. Mit so einzelnen kleinen, wie sagt man, so Podesten da dran. So wie so kleine Balkone. Und da werden Kerzen draufgestellt und Kuchen dran gemacht. Ja, und das wie ein Katzenbaum. Aber sehr liebevoll von meinem Vater gemacht. Und das finde ich schön. Ich rede mir jetzt auch ein, dass das nachhaltig ist. Und da liegen dann unsere vier Geschenke drunter. So feiern wir Weihnachten.
Ich bin erstaunt, welchen Raum das einnimmt. Einer meiner besten Freunde sagte mir letztes Jahr, meine Tochter und ich wollen immer so einen großen Baum, meine Frau will so einen kleinen. Und ich habe erst gedacht, er will mich verarschen. Ich saß vorne, ich wusste, ich hatte erstmal nichts beizutragen zu dem Thema, nicht mal ein Komma. Und ich war für den Rest des Abends damit beschäftigt, dass er so einen Raum einnehmen kann. Dann stell doch da so ein Bäumchen hin von mal.
Ach, das ist für dich, du bist da.
Ein Buchsbaum.
Okay.
Ich bin absolut unromantisch. Deswegen für mich ist es am besten, ich bin weg. Und dann werde ich halt eine große Lightshow auf die Bühne stellen.
Mach das. Und Leute, falls ihr jetzt da draußen sitzt und sagt, warte mal, wir wichteln nicht und ich brauche dann auch so ein Geschenk für Tante A. Oder warum soll ich mich nicht mal selber beschenken? Ihr habt's gehört, Atze Schröder, nächstes Jahr 2024 auf großer Tournee. Du kommst in alle Ecken in Deutschland. Ich freue mich. Ich werde irgendwo im Publikum sitzen. Also falls ihr Bock habt, Leute, das wäre quasi so.
Nein, das geht
doch,
nicht.
Doch. Ich werde Atze mit so einer Brille und so einer aufgeklebten Nase und einer Perücke werde ich mich irgendwo hinsetzen. Ich muss es sehen. Lohnt es sich, wenn man bei den Previews war, bei dir nochmal zur Hauptshow zu kommen?
Ich kann nur sagen, bitte, bitte kauft keine Karten mehr.
Ja.
Es wird alles zu viel.
Ja.
Nein, ich spiele ja nur 17 Termine, ich mache ja nicht mehr so viel. Wer jetzt nicht zuschlägt, ist selber schuld.
Ja.
Ja. Ja. Und wie heißt es so schön, in 2-3 Jahren will man ja auch sagen können, ich habe ihn noch live gesehen.
Ja, und ich stelle mir so immer konkreter vor, Atze, ich darf und will nicht so viel verraten, aber Leute, 25. April 2024, ja. Mitsubishi Elektrikhalle in Düsseldorf, da passen viele tausend Leute rein, ganz viele Tickets sind schon weg, aber stell dir mal vor, Atze, das wäre meine vorletzte Show, also es gibt noch so einen Zusatztermin in Münster, aber das ist eigentlich mein großes Finale. Ja. Stell dir mal vor, es wäre nicht einfach nur meine gute Gefühle-Show, sondern es käme, jetzt rein hypothetisch gesprochen, ein besonderer Stargast an diesem Abend mit schönen Locken und einer tollen Sonnenbrille und der würde vielleicht so...
Das wäre doch schön.
Das wäre so richtig, da würde für mich mein größter Weihnachtswunsch in Erfüllung gehen. Aber wer weiß, ob das klappt, ob das stattfindet.
Leute, kauft euch Karten für Leon. Der ist vital, der ist schlau, der hat einen Bruder und der füllt eure Wissenslücken.
Müsstet ihr alle, muss ich auch kurz dazu sagen, müsstet ihr euch auch bald entscheiden, weil ich kriege dann immer irgendwann so diese Nachrichten, gibt's noch irgendwo und hast du nicht gesehen, und da gibt's ja immer diese Trickbetrüger auf eBay, die dann viel zu teure Tickets verkaufen. Leute, tausend Dank, dass dieses Jahr über 50.000 Leute bei dieser Tour waren. Ich kann es nach wie vor kaum, ich schnall immer noch ab, und für nächstes Jahr sind auch in so vielen Städten schon 60%, 70%, 80% der Tickets weg. Mannheim ist, glaube ich, schon ausverkauft. Es wird in vielen Städten richtig bumsvoll. Ich freue mich, wenn ihr am Start seid. Küsse gehen jetzt raus an alle Schenkenden, Leon, an alle Tannenbäume und jedem, der jedem Tannenbaum eine Chance gibt. Atze, ich würde jetzt zum Schluss eigentlich nochmal einen Guess-My-Fahrt-Witz machen, aber seit der Story mit der Kuh kann ich das nicht mehr. Das hat die mir kaputt gemacht. Oder nicht ihr. Ja, ja, ich sende dir ganz viele Küsse. Freue mich auf nächste Woche.
Bis bald.
Und sag tschüss, tschüss.
Ciao. Tschüss, mein Bruder, mein Ratiopharm-Zwilling.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.